11 Uhr, Doppelpasszeit am Sonntagvormittag, und zwar Doppelpass zweite Bundesliga. Denn was war das schon wieder für ein Spieltag im Unterhaus, das mittlerweile mit erstklassigen Vereinen ja nur so gespickt ist. Gestern Abend, bestes Beispiel, eine epische Schlacht zwischen Düsseldorf und Bremen. Darüber wird zu reden sein, aber auch viel über viele weitere Themen, und das mit illustren Gästen. Unter anderem ist der Tabellenführer da, Oliver Kreuzer vom KSC, Vorstand Sport, der sagt, schön und gut, das ist eine Momentaufnahme, aber nicht mehr. Eigentlich sind wir nicht Tabellenführer für sehr lange Zeit. Wir reden darüber. Dann unser Kommentator Markus Höhner, der gestern im Stadion in Düsseldorf war und der einen Bremer Sieg, den ersten seit Monaten, gesehen hat und sagt, Werder hat mich trotzdem nicht überzeugt. Und Peter Neururer, unser Sport1-Experte, hat sich mit dem FC Schalke beschäftigt und stellt fest, der HSV hat letzte Woche gewonnen, Werder gestern Abend. Heute muss Schalke in Kiel liefern, ansonsten droht auf vielen Ebenen richtig Chaos. Das also die Einstiegsthemen. Dazu werden wir auch uns um Hansa Rostock kümmern. Und wir freuen uns dann hoffentlich gleich auch auf Klaus Allofs, der uns zugeschaltet sein wird aus Düsseldorf. Kleines Problem, in Düsseldorf am Stadion, kompletter Stromausfall gerade. Die Spieler kommen nach dem Training nicht aus der Garage raus, weil das Tor unten ist. Und wir können momentan noch nicht mit ihm kommunizieren. Das wird sich gleich ändern. Vorher genießen wir noch mal die Highlights von gestern Abend. Und dann reden wir drüber. Ein Spiel, das richtig Laune gemacht hat.
Gewinnen oder verlieren? Darum geht's im Fußball. Um das Wie geht es nur selten. Doch beim Drama von Düsseldorf ist das Wie ein ganz zentraler Punkt. Von wegen Fortuna.
Ja, wir haben auf jeden Fall bis zum Schluss alles gegeben.
Es ist natürlich umso bitterer, dass wir so das Spiel dann verlieren.
Wenn wir das Spiel dann am Ende des Tages noch 3-2 verlieren, haben wir nichts in der Hand, und daran wollen wir uns gar nicht gewöhnen.
An so etwas kann man sich auch nicht gewöhnen, selbst als Gewinner nicht. Die Schlussphase, so turbulent, so aufwühlend.
Für uns ist das ein Brustlöser, dass man nach so langer Zeit mal wieder ein Pflichtspiel gewonnen hat.
Maxi Eggesteins Foulelfmeter in der 6. Minute der Nachspielzeit zum 3:2 Endstand. Tragischerweise verursacht von Naray. Der in der 4. Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2 Ausgleich getroffen und davor das 1:1 von Hennings vorbereitet hatte. Für Werder Bremen wiederum traf zweimal Sargent, der dabei durchaus Düsseldorfer Defensivprobleme offenlegte. Fortuna-Vorstandsmitglied Klaus Allofs seufzte ein: Boah, ey, angesichts dieser erstklassigen Zweitligapartie voller Emotionen. Und nach so einem Nackenschlag funktioniert eins nicht: einfach munter putzen, weitermachen. Denn das muss der Fortuna einen Knacks geben.
Gut gestartet, aber dann am Ende verloren. Markus, du hast das Spiel gestern für uns kommentiert. Gehst du da mit der These, das hat für die Fortuna schon ein bisschen Folgen, weil es eben so bitter war?
Naja, wir dürfen nie vergessen, dass wir jetzt erst am zweiten Spieltag waren. Und du kannst natürlich auch immer positive Aspekte rausziehen. Du bist zweimal zurückgekommen, sehr emotional, sehr stark. In der ersten Sekunde fühlt es sich natürlich ein bisschen an wie eine Niederlage, wenn du in der Nachspielzeit ausgleichst und dann so unglücklich noch das Gegentor kassierst. Also es tut weh, aber aufs große Ganze gesehen mal den Ball flach halten.
Ja, dann gucken wir doch mal auf die entscheidende Szene in der 96. Minute, die für dieses Spiel dann ja eine große Relevanz hatte. Denn es gab ein Foulspiel, über das diskutiert wurde. Ehemaliger Verteidiger Oliver Kreuzer, was sagen Sie? Ist das ein Strafstoß, den man geben muss?
Am Anfang dachte ich, es ist kein Strafstoß, weil ich habe mich immer fokussiert, Handspiel ja oder nein. Aber beim mehrmaligen Hinsehen sieht man eigentlich, dass er ihn, glaube ich, unten am Fuß trifft. Hier sieht man es, glaube ich, noch mal. Hand weg und jetzt, ja, der trifft ihn unten am Bein. Etwas ungeschickt in der Situation. 96. Spielminute, ob ich da unbedingt jetzt durchziehen muss, ich könnte mich etwas geschickter verhalten.
Aber ja, es war ein Aufregerthema im Stadion. Die Fans haben den Schiedsrichter ausgewiffen, weil die natürlich auch nicht all die Zeitlupen hatten. Peter, wie siehst du es? Verstehst du den Düsseldorfer Ärger oder sagst du, nee, das ist ein klarer Elfer?
Ich verstehe einerseits den Düsseldorfer Ärger, auf jeden Fall. Klarer Elfmeter will ich nicht sagen, aber man kann ihn geben. Er ist ja gegeben worden. Nur, ich sehe da nirgends Absicht, und irgendwo, immer wieder Diskussionspunkt, ist jede Berührung, egal in welcher Form, im 16-Meter-Raum gleich auch mit Foul gleichzusetzen, demzufolge Spielfortsetzung Elfmeter, ja oder nein. Ich sage, diese Berührung hatte nichts mit Foulspiel zu tun. Er hat ihn getroffen, zweifelsfrei, aber keinen Einfluss auf das weitere Spiel. Der Ball war weg, er wollte den Ball schlagen, ungeschickt, wie Oliver sagte, finde ich genauso. Man kann ihn geben, aber ich hätte ihn in der Situation nicht gegeben.
wenn er ihn trifft, ist es Elfmeter. Ja. Wenn er ihn trifft, ist es Elfmeter. Und man sieht ja, er trifft ihn ja.
Das war auch im Stadion, an den Bildern, ihr habt doch mal die Lupe da drauf gelegt. Das ist sehr wichtig, weil das überstrahlt ja auch so ein bisschen das Bild. Du hast es nicht richtig klar gesehen im ersten Moment. Am besten hat man es noch aus der Totalen gesehen, weil der Fall von Agu war sehr natürlich. Und da bin ich bei dir, Oliver, wenn er so durchzieht und wenn er ihn trifft, er hat ihn damit auch zu Fall gebracht. Und dann ist es leider auch nicht relevant, ob es Absicht war oder nicht, sondern dann trifft er ihn, dann ist es Elfmeter. Ich habe es im ersten Moment auch anders empfunden, habe dann auch gedacht, geht zum Handspiel. Aber letztlich muss man sagen, hat der Schiedsrichter das richtig entschieden, auch wenn es natürlich knüppelhart ist, aber dann ist es so.
Dann ist es so. Wir versuchen mal die Leitung nach Düsseldorf auszubauen zu Klaus Allofs, denn wie erwähnt, es ist kompletter Stromausfall, aber wir sehen zumindest was und ich hoffe, wir können auch Klaus Allofs hören. Erstmal guten Morgen und dann wollen wir auch über den Abend reden. Ist das ein Ausfall gestern Abend gewesen, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir uns selber einen eingeschenkt mit diesem Foulspiel oder ist der Zorn mittlerweile auch der Fans ein bisschen verraucht?
Ja, guten Morgen erstmal aus Düsseldorf und Entschuldigung für die improvisierte Leitung, die wir hier zusammenstellen müssen. Aber wie Sie schon gesagt haben, kompletter Stromausfall hier in der Arena. Wir sind schon verärgert darüber, dass wir nach dem späten Ausgleich, dass wir uns dann das 3-2 noch eingefangen haben. Die Art und Weise war sicherlich mehr als unglücklich. Aber der Zorn ist, natürlich ist der verraucht und wir schauen schon nach vorne. Wir wissen, dass wir eine relativ junge Mannschaft haben. Gestern war es auch so, dass wir auf vielen Positionen die Mannschaft verändern mussten und dass wir einfach sehr schnell lernen müssen. Und das ist ein Punkt, in dem wir sehr schnell lernen müssen, dass man eben nach einem Erfolgserlebnis 2 oder 3 Minuten vor Ende der Spielzeit, dass man da nicht abschaltet, sondern dass man sehr konzentriert ist und es gar nicht zu dieser Situation kommen lässt. Also das ist etwas, woran wir arbeiten wollen. Wir suchen da jetzt nicht irgendwelche Entschuldigungen oder zu sagen, das war jetzt unglücklich oder wie auch immer, sondern wir können es besser machen.
Also auch klar von Ihnen, das war ein Elfer.
Ja, sicher. Das ist, er berührt ihn so nach den Regeln, die wir jetzt haben, muss man einfach damit leben. Diese Diskussion, ich hätte gerne gehabt, er hätte es anders entschieden, aber diese Diskussion führt uns nicht zu dem Ergebnis, dass wir es in Zukunft dann noch besser machen. Also wir suchen da schon die Fehler oder wir sehen da eben unsere Möglichkeiten, uns zu verbessern. So sollten wir an die Sache rangehen.
Nun war das ja gestern ein hochemotionaler Abend. Düsseldorf hatte ja den Saisonauftakt auf 2-0 gewonnen gegen Sandhausen und dann hatte man die Chance vor heimischem Publikum. Und es war ja eine tolle Euphorie, gestern zu gewinnen. Sie waren danach sicherlich auch in der Kabine. Wie niedergeschlagen war die Truppe?
Ja, sie war sehr enttäuscht. Sie wussten auf der einen Seite, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Die Mannschaft hat das Publikum mitgenommen. Wir haben phasenweise Werder Bremen wirklich in große Not gebracht, haben es nur versäumt, frühzeitig das Tor zu machen. Also insgesamt ein positiver Abend. Aber am Ende standen wir ohne Punkte da. So und das macht natürlich was mit der Mannschaft. Und heute Morgen bei der Mannschaftssitzung hat das natürlich noch nachgewirkt. Aber nochmals auch nach solchen Erlebnissen muss man versuchen, das Positive herauszuarbeiten und sehen, dass man die Fehler und wir haben im Verlauf des Spiels haben wir einige Fehler gemacht, dass man diese Fehler in den nächsten Wochen abstellt.
Reden wir mal über den Personal Jenara, der so ein bisschen der tragische Held war. Denn in der 94. Minute hat er ja das 2-2 erzielt. Da dachten viele, okay, das wird auch das Resultat am Ende sein. Peter, aus deiner Sicht, war die Fortuna bis dahin auch zu Recht auf einen Punktekurs?
So wie sie gespielt hat, so wie sie nicht hat hängen lassen, mit Sicherheit. Ja,
also ich glaube, dass das unentschieden wäre, glaube ich, dass das gerechte Ergebnis gewesen. Wir hatten eine sehr gute Anfangsphase. Werder hat sich dann befreien können. Da hat man gemerkt, dass da ein Erstligist, also der in der letzten Saison noch in der ersten Liga gespielt hat, bei uns zu Gast war. Nur wir haben uns dann befreien können, in der 47. dann gleich einen Ausgleich machen können. Durch ein unnötiges Tor wieder in Rückstand geraten, trotzdem diese Moral gezeigt. Also ich glaube, ein Unentschieden wäre gerechtfertigt gewesen. So und von daher war es eben so, dass wir dass so die Gesamtbetrachtung dann eben doch enttäuschend ist, dass man es eben nicht hinbekommen hat.
Herr Allofs, wir diskutieren auch in der Runde, bleiben Sie gerne bei uns, aber wir gucken kurz mal auf das 0-1. Also der frühe Rückstand, beziehungsweise der erste von insgesamt 3 Niederschlägen dann für die Fortuna. Sargent mit dem Führungstreffer. Peter, deine Analyse.
Ja gut, Sargent ist ja bekannt, wo er seine Stärken hat. Ein sehr zielstrebiger Spieler mit einem guten Abschluss. Gut abgewehrt. Da muss ich natürlich blockieren. Es kann nicht sein, dass im 16-Meter-Raum ein Mann wie Sargent so an und Abführung frei zum Abschluss kommt. Den trifft er natürlich auch sensationell quasi als Dropkick unten rechts. Kaum zu halten, aber das ist zu verhindern.
Also viele haben aber auch in Düsseldorf gestern auch unser Experte Friedhelm Funkel gesagt, das war auch eine Sache, wo der Torhüter nicht glücklich aussieht. Oliver Kreuzer, gehen Sie damit?
Die erste Parade war gut. Jetzt kommt Sargent zum Schuss und er steht im kurzen Eck. Ja.
Aber ist die Parade wirklich gut oder ist es eben auch eine unfreiwillige Vorlage? Also muss man den vielleicht ein bisschen weiter weg fausten?
Ja, kann man auch so sehen, dass er vielleicht den Ball mehr zur Seite faustet. Ich glaube, im Endeffekt, ja, ist richtig. Normalerweise sollte er den Ball eher zur Seite fausten. Also nicht mehr zentral ins Spielfeld zurück, sondern mehr auf die Seite und dann kommt der Ball gar nicht zu Sargent.
Ich frage auch deshalb, und vielleicht gucken wir uns direkt mal das 1:2 an und dann wollen wir Klaus Allofs Meinung hören, denn heute in Düsseldorf reden viele auch über die Leistung des Torhüters, der auch beim zweiten Treffer nicht wahnsinnig glücklich aussah, zweiten Gegentreffer wohlgemerkt, eine Ecke und dann Florian Kastenmeier mit ja eigentlich gar keiner Reaktion. Der Ball segelt über ihn drüber. Hat er das unterschätzt? Ist das ein Torwartbock aus Ihrer Sicht, Klaus Allofs?
Also, wir haben es gerade eben beim ersten Gegentreffer gesehen. Sicherlich eine Faustabwehr, schwieriger Ball, eine Faustabwehr, die im Idealfall natürlich etwas weiter aus dem 16er rausgeht. So und genauso eben bei dieser Ecke. Darüber hätte ich natürlich am liebsten, wenn der Torwart so einen Ball abwehrt. Und eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass man eben den sehr gefährlichen Kopfballspieler wie Sargent dann eben auch noch besser in die Verteidigung nimmt. Also das war dann, ich sage jetzt mal, eine Gemeinschaftsarbeit, das eben das Tor zuzulassen. Flo Kastenmeier weiß, dass er in diesen beiden Aktionen nicht so gut ausgesehen hat.
Tja, also da ein bisschen Ärger. Markus, du hast es gestern auch klar mit Friedhelm Funkel so analysiert. Das war schon ärgerlich. Also so ein Ball muss jeder Keeper halten. Und dadurch eben wurde es auch für Fortuna halt ein schwieriger Abend, wenn zweimal der Torwart zumindest in der Diskussion steht.
Ja, ich denke, wir haben das sehr klar gesehen. Das erste geht, sagen wir mal, halb auf ihn. Aber das zweite war natürlich eine Sache, das weiß Kastenmeier auch selber. Das ist dann an so einem Abend übel. Das ist die alte Geschichte. Wenn ein Torwart so einen Bock macht, dann ist es oft sehr gravierend. Wir haben noch drüber gesprochen. Friedhelm Funkel, der mein Co-Com war gestern, der war es, der Kastenmeier zum ersten Profispiel für die Fortuna ins Tor gestellt hat. Mhm. Und da haben sie gegen Bremen 1-0 verloren durch ein Eigentor von Kastenmeier. Aber da hat Friedhelm eben auch gesagt, so, dann bleibe ich aber dran bei einem Torwart, stärke ihm den Rücken und er hat danach weiter auf ihn gesetzt und der Junge ist seinen Weg gegangen. Das war dann gestern Abend ein Teil der Niederlage, definitiv, aber Mund abputzen, gerade als Keeper und dann geht's weiter.
Was bleibt hängen, Klaus Allofs, von diesem Abend und auch wenn man in die Zukunft schaut? Ihr habt eine sehr junge Mannschaft, beziehungsweise eine, die sich finden muss, denn Sie haben selber ausgerufen, nach der letzten Saison, wo man so ein bisschen ja auch Krampf mit dabei hatte, soll wieder Spaßfußball in Düsseldorf regieren. Ist die Fortuna da auf einem guten Weg? Ah, ich höre gerade, jetzt hat der Stromausfall wieder zugeschlagen. Er ist eingefroren quasi. Also er wird hoffentlich gleich dann technisch wieder mit dabei sein. Peter, dann nimm du uns mal mit. Also ist das der Weg, den Fortuna eigentlich gehen kann und auch muss? Nochmal, die sind noch nicht so lange weg aus der ersten Liga. Letzten Sommer abgestiegen, wollen gerne wieder hoch. Letztes Jahr haben sie es auch offensiv angekündigt. In diesem Jahr sagt man Piano, Piano, aber will den Stil verändern. Richtiger Weg?
Also Klaus Allofs ist mit Sicherheit nicht zur Fortuna gekommen, um die Fortuna auf Langfristigkeit in der zweiten Liga zu etablieren. Fortuna hat natürlich andere Ziele. Ich wundere mich nur ein klein wenig. Jetzt ein kleiner Umbruch, klar, die Mannschaft ist relativ jung. Auch wenn Ada Bocek mitgenommen wurde, ist aber richtig von der Mischung her, dass man auch erfahrene Spieler dabei hat, wenn man Ziele formuliert. Jetzt kommt das ja aber. Es ist aber von mir bisher noch kein Ziel wahrgenommen worden. Ich habe noch keine klare Äußerung gehört von Fortuna Düsseldorf, was jetzt keine Kritik sein soll, aber keine klare Äußerung gehört. Da und da möchten wir hin, da wollen wir landen.
Ja, aber traust du es ihnen denn zu?
Ich traue ihnen zu, dass sie durchaus unter den ersten 6 spielen werden, mit einer spielerischen Entwicklung, die man zweifelsfrei sehen kann. Ich traue ihnen durchaus zu, wenn man klare Ziele formuliert, dass man dieselbigen auch erreichen kann, wenn sie klar sind und realistisch sind. Mhm. Aber ich kenne auch kein Ziel von Fortuna Düsseldorf, wird Klaus Allofs sich irgendwann wahrscheinlich nach der Transferperiode mal zu äußern. Denn du weißt ja, die Problematik ist ja klar. Du weißt jetzt noch nicht, wie sieht meine Mannschaft eigentlich am Ende der Transferperiode aus. Und ich glaube, dass eine große Fluktuation bei Düsseldorf nicht eintritt, im Gegensatz zu Werder Bremen und zu Schalke 04 zum Beispiel oder anderen Vereinen.
Oder und vor allem, ja. Fortuna war letztes Jahr schon eine der spielstärksten Mannschaften in der Liga. Mhm. Und wie du sagst, sie hatten keinen großen Umbruch. Von daher gesehen, also wenn Düsseldorf letztes Jahr, sie sind ja sehr schwierig in die Saison gestartet. Ne? Und am Ende waren sie noch oben dabei. Mhm. Also Düsseldorf ist ganz klar auch ein Kandidat für den Aufstieg.
Und Sie haben ja letztes Jahr das eben auch sehr offensiv formuliert. Und Klaus Allofs hat auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, man darf keine Angst haben, auch Ziele man nicht zu erreichen. Trotzdem hat man sich jetzt entschieden, in diesem Jahr eher defensiv, verbal das anzugehen. Richtiger Weg?
Ich glaube tatsächlich, dass es gerade in dieser Saison eher nicht unvernünftig ist, kein großes Ziel an die Wand zu hängen. Denn guck mal, jeder, der über die zweite Liga spricht, der fängt an mit Schalke, mit HSV und mit Werder. Das sind die drei großen Glocken, die da hängen. Dann spricht erstmal keiner über Düsseldorf, Karlsruhe, Hannover. Und ich glaube, das ist in dieser Saison tatsächlich eine Chance für diese Vereine, im Sog der drei großen Namen, die für alle irgendwo die gefühlten Topfavoriten sind, ihr Ding durchzuziehen, etwas druckloser zu agieren und dann vielleicht hintendurch durchzustarten. Und ich glaube, das ist eine Chance der Leichtigkeit.
Das ist aber tatsächlich ja die Kuriosität, Peter, in all den Jahren bei so großen Mannschaften, wir haben gerade noch mal alle durchgegangen, keiner sagt derzeit, wir wollen aufsteigen. Also 18 Vereine und keiner will in die erste Liga, zumindest nach außen hin. Macht das Sinn?
Das würde keinen Sinn machen. 13 Vereine von den jetzt 18 anwesenden Zweitligisten sind Ex-Erstligisten. Hm. Und wenn ich da im Umfeld, meistens Traditionsvereine, verständlicherweise, wenn ich da in dem Umfeld erzähle, dass ich mich langfristig in der zweiten Liga aufhalten möchte, wäre ich unglaubwürdig. Unglaubwürdig den Sponsoren gegenüber, unglaubwürdig den eigenen Fans gegenüber und auch irgendwo unglaubwürdig dem eigenen Anspruch gegenüber. Andererseits sollte man vorsichtig sein mit diesen Zielen. Sie können natürlich auch ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Wenn ich zum Beispiel Sponsorenverträge mache, die abhängig sind vom jeweiligen Erreichen eines Zieles, dann kann ich Probleme bekommen, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche. Ansonsten hat Klaus Allofs vollkommen recht. Ich kann auch mal Zielsetzungen, auch wenn sie realistisch sind, möglicherweise nicht erreichen, ohne dass ich große Probleme bekomme. Es gibt viele Dinge, viele Komponenten im Fußball, die Einfluss nehmen können. Aber man sollte schon ein Ziel haben. Man sollte auch den Mut haben, dieses Ziel offensiv auch anzugehen.
Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga. Wir diskutieren mit Peter Neururer, Oliver Kreuzer und Markus Höhner über die entscheidenden Szenen und Vereine an diesem Spieltag. Und dazu gehört natürlich auch Fortuna Düsseldorf. Gestern nach der knappen Niederlage gegen Werder Bremen. Und wir hoffen, dass die Leitung jetzt wieder steht. Wie erwähnt, in Düsseldorf Stromausfall. Klaus Allofs versucht es trotzdem und hat sein Handy aktiviert. Und ich sehe ihn und höre ihn auch. Und wir wollen direkt reingehen. Wir hatten vor der Pause kurz über Favoriten und klare Aufstiegsziele gesprochen. Sie haben selber gesagt, man darf auch mal an eigenen Zielen scheitern. Sprich, was gibt die Fortuna aus? Nicht Aufstieg dieses Jahr, oder? Dann doch.
Nein, wir haben im letzten Jahr, waren wir sehr offensiv, haben gesagt, wir wollen wieder zurück in die erste Liga, haben das zwar ein bisschen relativiert, so, da haben wir uns das eine oder andere Mal eine blutige Nase geholt, weil man gesagt hat, wir hätten uns falsch eingeschätzt, aber von daher ist es in diesem Jahr sicherlich eine etwas andere Situation, weil wir bleiben weiter ambitioniert, wir wollen den maximalen Erfolg haben, aber das muss man, realistisch wollen wir trotzdem bleiben. So, und es gibt einfach jetzt ein paar andere Kandidaten, die da vielleicht eher in der Favoritenrolle sehen. Einen hatten wir gestern hier zu Gast mit Werder Bremen. Schalke gehört auch dazu, HSV und ein, zwei andere. Aber dann kommt auch schon die Fortuna. Also wir wollen uns da nicht kleiner machen, als wir sind. Aber die realistische Einschätzung sagt einfach, dass wir nicht zu den ersten Favoriten gehören.
Wir haben einen Trainer gestern erlebt, der auch wirklich ja, sehr bescheiden nach wie vor auftritt. Die Rede ist von Christian Preußer, ist der neue Trainer bei der Fortuna. Markus, du hast ihn auch schon nicht nur gestern erlebt, sondern in seinem Werdegang. Warum ist das aktuell vielleicht genau die Bestbesetzung, nachdem man ja mit Funkel und auch mit Rösler doch relativ große Namen auch hatte?
Es passt für meine Begriffe ein bisschen zu dem, was ich eben gemeint habe. Es stehen im Moment einfach Kraftnamen. Das hat gar nichts mit Qualität zu tun. Andere Vereine noch ein bisschen mehr im Fokus mit HSV, Werder, Schalke. Düsseldorf hat so ein bisschen diese Außenseiterrolle, die meiner Meinung nach nicht unangenehm ist. Und dazu passt er. Er bringt so eine Jungheit, eine Freundlichkeit, eine Leichtigkeit rein. Das ist sicher eine mutige Entscheidung, aber eine mit Kalkül. Der junge Mann hat gute Schritte gemacht über Erfurt und Freiburg. Mhm. Und das ist jetzt sein nächster. Und das, was er ausstrahlt, gibt den Entscheidern recht.
Klaus Allof, Sie haben gestern auch gesagt, Mensch, vielleicht ist Freiburg, wo er lange mit Christian Streich zusammengearbeitet hat, auch so eine Art Vorbild. Ist das, ohne ihm zu nahe zu treten, so eine Art Mini-Streich, der jetzt in Düsseldorf regiert?
Ja, gut, diese Parallelen werden gezogen. Aber wenn wir gefragt worden sind, warum Christian Streich, sage ich jetzt schon, Christian Preußer, dann war die Tatsache, dass er in Freiburg an der Seite von Christian Streich gearbeitet hat, natürlich auch ein Grund. Ist doch klar, wenn man sich anschaut, wie werden Trainer jetzt rekrutiert, dann ist es oft die Leipzig-Schule, dann ist es Dortmund, die Erfahrung, die dort gemacht wird. So, aber auch Freiburg ist natürlich ein Standort, wo gute Arbeit geleistet wird und wo vielleicht sogar auch Parallelen zu Fortuna Düsseldorf da sind. Und von daher haben wir uns dieses Know-how, wollten wir uns auch dazu holen. Aber das nur am Rande, weil viel wichtiger ist natürlich, sind die Fähigkeiten, die wir sonst in ihm sehen. Und da hat er uns wirklich von Anfang an in den Gesprächen, die wir geführt haben, hat er uns überzeugt. Und die Fortuna muss in verschiedenen Bereichen neue Wege gehen. Das ist unter anderem sicherlich auch, was die Trainerposition angeht oder was die Arbeit angeht. Und da, glaube ich, ist Christian Preußer ein sehr gutes Signal.
Peter, wie schwierig ist es dann als junger Trainer, der noch nicht die Reputation hat, sich bei so einem großen Verein eben die Anerkennung zu verschaffen?
Das ist natürlich immer abhängig davon, was ist ausgegeben worden, was muss ich erreichen. Der Weg dahin sind logischerweise bei allem Erreichen Punkte. Wenn ich Punkte hole und dann überzeugend in der Trainingsarbeit bin, in der Ansprache bin, wenn die Spieler merken, dass der Trainer, egal ob jung oder alt, authentisch ist, dann hat er große Chancen, wenn das Umfeld mitspielt. Wenn Ergebnisse nicht stimmen, ist es eigentlich unerheblich. Unerheblich, ob du jetzt schon irgendwo in der Vergangenheit Erfolge hattest oder auch nicht. Status quo ist eben der, mit dem man konfrontiert ist und muss sich dann immer auseinandersetzen. Es ist natürlich im Nachhinein, werden diese Analysen ja immer gemacht, problematisch, einen Trainer zu verpflichten für ein großes Ziel, von dem man nicht weiß, ob er jemals ein ähnliches Ziel schon mal erreicht hat. Nur andererseits, irgendwann muss man starten und er ist gestartet. Bei Erfurt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber mit Freiburg aufzusteigen, ist mit Sicherheit nicht das Leichteste.
Mit der zweiten Mannschaft,
ganz genau, in die dritte Liga aufzusteigen, das ist ein toller Erfolg. Und man sieht, und wenn Klaus Allof jemanden einstellt, kann man davon ausgehen, dass sich nicht nur den Jungen angeguckt hat in seiner Arbeit, sondern sich mit ihm auch in Bezug auf irgendwelche Systemfragen, taktische Fragen und ähnliche Dinge auseinandergesetzt hat, dann wird es schon der Richtige für Fortuna sein. Kann man ihm nur wünschen, dass die Ergebnisse auch entsprechend sind.
Auf der grünen Wiese ist Ruben Hennig sicherlich eine der Schlüsselfiguren bei Fortuna Düsseldorf. Hat gestern auch getroffen und hat damit auch das Spiel ja wieder nicht nur spannend gemacht, sondern er ist mit seinem dritten Saisontreffer bislang die Ein-Mann-Offensive. Oliver Kreuzer, der hat ja auch eine KSC-Vergangenheit. Ruben Hennings, welches Kompliment machen Sie ihm? Wie wichtig ist er aus der Ferne für Fortuna Düsseldorf?
Er ist ein absoluter Keyplayer für Düsseldorf, ein absolut wichtiger Spieler. Ich habe ihn ja damals von Osnabrück zum KSC geholt und habe ja auch mit ihm 2 Jahre arbeiten dürfen. Ja, ein absoluter Führungsspieler, der seine Qualitäten hat. In der Box, im Abschluss, hat einen überragenden linken Fuß, hat einen Schuss wie ein Pferd. Also von daher gesehen, für Düsseldorf ein absoluter Topmann.
Ja, also ein Topmann, das Kompliment hört sicherlich Klaus Allofs auch gerne. Natürlich will er auch noch mal in der Bundesliga spielen. Aber er hat auch Schlagzeilen in den letzten Wochen geliefert, abseits des Fußballs. Bei der Flutkatastrophe hat er seine Wohnung oder beziehungsweise eine Wohnung mit angeboten. Also er bringt vieles mit, wo man wirklich sagen kann, er ist offenbar ein Führungsspieler. Wie sehen Sie ihn in dem Konstrukt Fortuna Düsseldorf?
Ja, Führungsspieler auf der einen Seite und alles das, was Oliver gesagt hat, das sind seine Qualitäten. Im Strafraum sicherlich ein absoluter Erstligaspieler, ein sicherer Elfmeterschütze, jemand, der sich für die Mannschaft einbringt. Das alles bringt er mit. Und neben dem Platz, Sie haben die Aktion jetzt gerade angesprochen, die von ihm ausging, zeigt er eben auch, dass er Verantwortung übernimmt und wie er sich auch eben um andere Belange kümmert. Also ein absoluter Sympathieträger für die Fortuna und ein Beispiel für viele Spieler.
Er ist sicherlich auch ein Publikumsliebling und damit sind wir auch bei den Erwartungen der Fans. Der Verein also sagt, andere sind Favorit in der Sachen Aufstiegskampf. Die Fortuna will aber natürlich mittelfristig zurück, auch in die Bundesliga. Wie geduldig, glauben Sie, ist das Umfeld?
Das werden wir sehen. Was wir versuchen, ist den Menschen das auch zu erklären, was wir vorhaben, wie auch unsere Möglichkeiten sind. Wer jetzt einfach sagt, Fortuna Düsseldorf, übrigens Fortuna war nur dreimal in den letzten 20 Jahren in der ersten Liga, also wir sind jetzt nicht der natürliche Erstliga-Club. Wer denkt also Fortuna nur, weil wir 33 Meister geworden sind und zweimal Pokalsieger geworden sind, muss man dann auch in der Liga spielen. Wir haben eingeschränkte Mittel. Und das haben wir den Leuten auch erklärt. Und trotzdem haben wir diese Ambition, wieder in die erste Liga zu kommen. Wir wollen uns dort nicht so sehr unter Druck setzen lassen, was die reinen Ergebnisse angeht. Peter hat es eben gesagt, ein Trainer wird natürlich an den Ergebnissen gemessen, das, was gerade aktuell passiert. Aber gerade das wollen wir nicht als alleinigen Maßstab nehmen, um jetzt mit einer Arbeit zufrieden zu sein oder nicht, sondern wir wollen die Entwicklung sehen. Da sehe ich auch als unsere Aufgabe eben in der Vereinsführung, das auch zu moderieren und da eben für diese Geduld auch zu sorgen. Aber natürlich muss man auch immer wieder ein Vorankommen sehen und Entwicklung sehen. Gestern zum Beispiel auch nach der Niederlage, um das mal so als Wasserstand zu nehmen, sind die Zuschauer trotzdem einigermaßen zufrieden nach Hause gegangen, weil sie gesehen haben, da ist eine Mannschaft, die viele Dinge entwickelt, die im Vergleich auch zum letzten Jahr einige Dinge anders macht. Und das sah schon ganz gut aus. Und das muss unser Ziel sein, dass wir eben auf diesem Weg immer weiter vorangehen und nach Möglichkeit, aber das wissen wir auch, entscheidend ist natürlich, dass man zwischendurch eben auch Spiele gewinnt und dass wir natürlich im oberen Drittel dabei sein sollten. Das wissen wir auch. Bei allem Wunsch, sich zu entwickeln und sich Zeit zu nehmen, muss der unmittelbare Erfolg auch da sein.
Bedeutet, man hat ja sicherlich einen 2-3-Jahresplan. Peter, Klaus Allofs ist nun seit einem Jahr ungefähr bei der Fortuna, hat viele, viele Jahre erfolgreich in Wolfsburg und insbesondere halt in Bremen gearbeitet. Ist er ein Glücksfall für diesen Club, dass man wieder Richtung Bundesliga denken darf?
Ja, Klaus Allofs, das muss man ein bisschen weiter ausholen, war auch einer der herausragendsten Spieler der Vereinsgeschichte von Fortuna Düsseldorf. Er mit seinem Bruder zusammen hat Geschichte geschrieben. Und von daher kann man sich natürlich wesentlich einfacher mit einer Person wie Klaus Allofs identifizieren und mit Zielen, die er selber formuliert und die Art und Weise, wie er vorgeht, als mit irgendeinem anderen. Also da hat Fortuna Düsseldorf mit Sicherheit einen Glücksgriff getätigt.
Wir haben, wenn du schon ansprichst, dass er ja wirklich ein großartiger Spieler auch war. Er war Europapokalsieger, zweimal Torschützenkönig. Wir haben eine Szene noch gefunden aus dem Jahr 1980. Damals ist die Fortuna auch mit 2 Siegen gestartet. Das ist Klaus Allofs hier bei der Ecke. Und jetzt wirklich im Mario Basler Gedächtnis-Style haut er diese Ecke rein, Klaus Allofs. Können Sie sich noch dran erinnern?
Als wäre das gestern gewesen wäre.
Ja, das war ja damals der perfekte Start. Wir gucken übrigens in einen traurigen Lothar Matthäus da. Der stand am ersten Pfosten und hat nicht aufgepasst. Also ein großer Spieler war er und eine große Zukunft will man wieder haben.
Aber um das zeitlich richtig einzuordnen, Mario müsste sich das bei mir abgeguckt haben.
So, genau, das stimmt natürlich. Also Trendsetter damals. Großartiger Spieler, definitiv gewesen. Die Perspektive ist gut und auch eben der Rückhalt ist da für Klaus Allofs. Das heißt, haben Sie jetzt Ihren Traumjob gefunden?
Ich hatte in der Vergangenheit Traumjobs. Bei Werder Bremen, das war so eine wunderbare Zeit. Nicht nur, weil wir Erfolg hatten, sondern auch die Art und Weise, mit den Menschen dort zu arbeiten und in dieser Stadt zu arbeiten. Danach Wolfsburg war eine sehr, sehr interessante Aufgabe, auch mit tollen Voraussetzungen. Also ich hangel mich eigentlich von Traumjob zu Traumjob. Und jetzt ist es einfach eine etwas andere Aufgabe. Natürlich, ich habe hier meine Karriere begonnen. Ich bin Düsseldorfer Sohn und so vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr, sage ich ganz ehrlich, war das noch gar nicht in meinem Hinterkopf, bei der Fortuna was zu übernehmen. Aber die Entwicklung war dann so. Und ich habe jetzt einfach das Gefühl, dass bei der Fortuna was geschehen muss und dass ein paar positive Vorzeichen da sind und dass ich helfen kann. So, und das ist sehr interessant und das macht sehr viel Spaß.
Also, und wahrscheinlich nächstes großes Wunschziel wäre, da nochmal eine große Party feiern zu können, am besten eine Aufstiegsparty. Reden wir auch über einen früheren Arbeitgeber, über Werder Bremen. Gestern haben Sie diese Mannschaft gesehen, die viel auf die Mütze bekommen hat in den letzten Monaten. Wie sehen Sie den Zustand von Werder Bremen nach den Eindrücken von gestern?
Ja, leider hat sich das bestätigt, was ich vermutet habe, dass jetzt keine keine desolate Mannschaft sich da jetzt gerade bei Werder sich tummelt, sondern sie haben sehr viel Potenzial. Sie werden sich natürlich an diese Liga gewöhnen müssen und da wird es auch noch Rückschläge geben. Vielleicht verändert sich diese Mannschaft auch noch total. Aber von der Qualität her, wir sehen gerade Sargent, ich glaube, das wäre einer der überragenden Stürmer in der zweiten Liga, das kann man jetzt schon prophezeien, wenn er dann da bleibt. Also die Voraussetzungen sind erstmal gut, wieder zurück in die erste Liga zu kommen. Aber natürlich ist es, wenn ich zurückblicke auf die Zeit, die ich natürlich bei Werder kenne, ist es alles sehr viel schwieriger geworden. Finanziell hat man große Probleme, muss jetzt wahrscheinlich noch einige wichtige Spieler wegtransferieren. So, das könnte natürlich dazu führen, dass man ja die Erwartungen etwas zurückschrauben muss. Aber im Zustand, so wie sie gestern waren, gehören die zu den Favoriten in der zweiten Liga.
Markus, du hast da eine etwas andere Meinung. Dich hat Bremen gestern nicht wirklich überzeugt, trotz Sieg.
Was die gesamte Ausstrahlung im Spiel anging, da hat Friedhelm Funkel und mir Fortuna Düsseldorf wesentlich besser gefallen. Sehr starke, emotionale Anfangsphase mit ganz viel Elan gespielt. Wir haben es ja besprochen, du erzielst als Werder Bremen deine beiden Tore nach Torwartfehlern, nach einem Standard. Aus dem Spiel heraus war das für mich nicht überzeugend. Nichtsdestotrotz ist das ein gewonnenes Spiel und das werden die natürlich als Kopfsache liebend gerne mitnehmen und sich daran hochziehen. Das ist das Erfolgserlebnis, was du brauchst. Mhm. Aber was die Ausstrahlung im Spiel anging, da waren wir gestern sehr klar positioniert, dass uns Düsseldorf deutlich besser gefallen hat.
Hören wir doch mal, was Markus Anfang, der Bremer Trainer, zu sagen hat nach diesem Spiel.
Ja, ich habe die Jungs dafür gelobt, dass wir genau das nach diesen Rückschlägen, wir hatten gegen Hannover einen Rückschlag, in der ersten Halbzeit mit einem Lattenschuss, da sind wir ein bisschen weggebrochen. In der zweiten Halbzeit geführt, Gegentor, sind wir weggebrochen. Heute sind wir nicht weggebrochen. Heute haben wir Moral gezeigt. Heute haben wir gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Und dafür habe ich...
Ja, das hat ja dann auch tatsächlich gereicht mit einem Erfolg. Der erste seit März. Also es gab dann noch einen Pokalerfolg im April. Aber das Wort Sieg kannten Sie ja in Bremen seit vielen Monaten gar nicht mehr. Wie kritisch gehst du mit den Bremer Verhältnissen derzeit um? Weil eigentlich Markus Anfang trainiert eine Mannschaft, wo er noch gar nicht weiß, wer ist in zwei Wochen eigentlich noch da?
Das ist das größte Problem und vor allem, wie man mit diesem Problem umgeht. Für einen Trainer natürlich nichts Schlimmeres, als man sich das vorstellen kann, dass ich nicht weiß, ob System, ob taktische Ausrichtung, auf den jeweiligen Gegner bezogen, was ich machen kann, wer steht mir zur Verfügung. Er arbeitet mehr oder weniger in irgendeiner Hoffnung. In einer Hoffnung, die natürlich getrübt wird, dadurch, dass ganz klar formuliert wurde, nach außen auch so verkauft wurde, dass wir auf jeden Fall noch Spieler abgeben müssen. Der eine oder andere Spieler, man denke an Toprak, den Kapitän, der stellt sich direkt nach der Benennung hin und sagt, ja, aber man weiß ja nicht, wie lange das noch hält. Ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Also jemand zum Kapitän zu machen, der von sich selber nicht mal behaupten kann, ich bleibe bei dieser Mannschaft, das ist ein Problem. Da kann ein Problem daraus entstehen. Ich hoffe, dass Werder Bremen dieses Problem geregelt bekommt. Aber man darf nicht vergessen, dass wenn ich mich so offen bekenne zu der Situation, so wie sie eben ist, dann kann ich natürlich nicht die großen Summen für Spieler verlangen und erzielen, ja, die ich unbedingt loswerden muss, um nicht nachher Probleme mit der Lizenzierung zu bekommen. Also wenn ich Spieler anpreise, senke ich automatisch auf dem Markt den Preis dieses Spielers. Also das wird ein Problem. Ne? Die Verkaufslage ist mit Sicherheit nicht die günstigste, die im Augenblick Werder Bremen hat. Und von daher, die Punkte, die sie jetzt holen, sind gut. Aber für welches Ziel? Ja? Auch da wird keins klar formuliert. Ein Umbruch, selbstverständlich. Aber wie sieht der Umbruch aus? Wo darf er enden? Ja? Man geht davon aus, bei dem großen Namen, diese Mannschaft, die jetzt im Augenblick auf dem Platz steht, obwohl ich deiner Meinung bin, Markus, gestern habe ich mehr oder weniger Herzblut bei Fortuna gesehen und nicht unbedingt mit klaren Linien versehen bei Werder Bremen. Man hat aber gesehen, dass diese Mannschaft, die da auf dem Platz steht, durchaus auch Erstliga-Fähigkeiten hat, die sie brauchen, um wieder aufzusteigen. Aber man darf da nicht vergessen, diese Mannschaft ist auch abgestiegen, ja, und auf eine Art und Weise, wie nicht dem Verein unbedingt entsprechend war. Nur halten Sie diese Truppe zusammen, können Sie durchaus wieder aufsteigen. Halten Sie sie nicht zusammen, ist es unrealistisch.
Gut, aber Sie sagen,
da sieht es nach aus.
Aber Sie sagen ja selber auch, Frank Baumann, diese Truppe wird so nicht zusammenbleiben. Wir werden 15 bis 20 Transfers noch machen. Klaus Allofs, der Satz, der fliegt Frank Baumann so ein bisschen um die Ohren in den letzten Wochen. Sie haben ihn damals an dieses Amt auch mit rangeführt in Bremen. Inwieweit war das wirklich ein schlimmes verbales Eigentor?
Eigentor, ich glaube, er hat sich damit unnötig unter Druck gesetzt. Ich weiß, dass Frank da nicht rumeiert und ehrlich ist in seinen Aussagen, aber manchmal muss man es vielleicht auch etwas anders formulieren. Ich meine, wenn wir über 15 bis 20 Transfers reden, also dann heißt das ja nicht, dass von der Nummer 1 bis Nummer 15 jetzt gestern zum Beispiel, die gespielt haben, dass diese Spieler jetzt zur Disposition stehen. Da werden 2, 3, vielleicht 4 Stammspieler werden verkauft werden müssen aus finanziellen Gründen, und ansonsten geht es darum, den Kader insgesamt nochmal zu verkleinern oder zu bereinigen. Also 15, diese Aussage klingt sehr dramatisch, aber am Ende wird es doch nicht ganz so schlimm sein.
Reden wir über Josh Sargent, der gestern ja zweimal getroffen hat. Auch er ist ein Kandidat, der womöglich noch gehen muss oder eben dann auch will. Das ist ja so ein bisschen unklar auch bei den Bremer Personalien. Oliver Kreuzer, wenn man so eine Gemengelage hat, ein Kapitän, der selber sagt, ich weiß auch nicht, ob ich da bleibe, vielleicht einer, der gestern die Punkte rettet, ist auch in 2 Wochen nicht mehr da. Ist das für Markus Anfang eigentlich eine Albtraumsituation?
Es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation für den Trainer. Es ist nicht förderlich, wenn ich nicht weiß, am Endeffekt, mit welchem Kader ich dann auch in die Saison weiterspiele. Ich glaube schon, dass Bremen das Ziel hat, aufzusteigen.
Sagen Sie aber nicht. Sie sagen Wiederaufbau statt Wiederaufstieg.
Wie viele andere auch. Ich bin mir sicher, Bremen will aufsteigen. Und am Ende des Tages, glaube ich auch, werden sie versuchen, auch wenn sie den ein oder anderen Spieler noch transferieren müssen, aber sie werden auch versuchen, eine schlagkräftige Truppe zu behalten. Das müssen sie auch. Auch den Fans gegenüber, auch ihrem eigenen Anspruch gegenüber. Und deswegen, ich bin der Meinung von Klaus Allofs, also da wird es keine 15 oder 20 Transfers mehr geben. Es gibt einige Spieler, die abgegeben werden, um den Kader zu verschlanken. Ja, es gibt auch vielleicht den einen oder anderen Spieler, der noch gewinnbringend verkauft werden muss, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber einen ganz, ganz großen Umbruch glaube ich nicht, dass es den noch gibt bei Werder Bremen.
Na, jetzt sind wir mal gespannt. Also gerade weil ja eben auch mit Sargent einer nun also im Schaufenster steht. Klaus Allofs, Sie kennen nun die Bremer Verhältnisse wie kaum ein anderer. Ist der Verein finanziell nach wie vor nicht nur an der Klippe, sondern teilweise schon drüber?
Also das kann ich auch, wenn ich denke, ganz gut informiert bin, aber das kann ich wirklich nicht genau beurteilen. Aber dass man eben diese Notwendigkeiten hat und man hat ja auch durch gewisse Darlehen, die man jetzt aufgenommen hat, hat man das ja auch signalisiert. So, und ich glaube, man, auch Frank Baumann hätte das auch nicht so formuliert, wenn es nicht diese Zwänge geben würde, eben Spieler abzugeben. Weil auch Werder Bremen hat natürlich in erster Linie im Hinterkopf wieder zurück in die erste Liga zu kommen, weil nur da, glaube ich, ja, kann man wirtschaftlich arbeiten. Und das wird angestrebt. Aber ich glaube, dass die letzten Jahre und natürlich auch Corona, das hat Werder Bremen natürlich auch getroffen, dass das schon zu einer Schieflage geführt hat.
Hören wir mal, was der Trainer zu all den Perspektiven bezüglich des eigenen Kaders sagt. Markus Anfang nochmal.
Ja, unsere Kadersituation, ich glaube, da ist jetzt so viel drüber gesprochen worden. Wir können sie aktuell nicht ändern. Wir sind dran, wir arbeiten, aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern.
Also es wird noch ein paar Wochen dauern, bis er dann seine Mannschaft zusammen hat. Kurze Frage in die Runde. Daumen hoch eher für Werder. Glaubt ihr, die haben tatsächlich eine realistische Chance? Oder wird das ein übergeordnetes Jahr werden? So wie bei Fortuna Düsseldorf, die ja nach dem Abstieg sich auch erstmal schütteln mussten.
Sie haben definitiv eine realistische Chance aufzusteigen.
Gehen Sie damit, Klaus Allofs?
Ja, so wie ich es eben gesagt habe, also sowohl Werder als auch Schalke, sie gehören aufgrund ihrer Qualität, und das nochmal, das hat man gestern auch gesehen, auch wenn sie vielleicht nicht die bessere Mannschaft waren, aber sie haben dann eben unsere Fehler doch ziemlich kaltschnäuzig ausgenutzt. So, das ist natürlich auch eine Qualität, die man in der zweiten Liga braucht. Also für mich, wenn ich ganz außergewöhnliche Dinge passieren, dann gehören sie zu den Mitfavoriten.
Zum Abschluss, bevor wir Sie dann auch an Stromkabel lassen wollen, damit irgendwie die Leitungen da wieder in Düsseldorf, wo der Stromausfall gerade das ganze Stadion lahmgelegt hat, wieder klappen. Die Perspektive Nürnberg, Kiel, Schalke, das sind die nächsten 3 Gegner. Weiß man danach, wie konkurrenzfähig Düsseldorf wirklich ist?
Man weiß mehr, aber man weiß noch nicht alles. Gerade auch der Verlauf der letzten Saison hat das wieder gezeigt. Wann sich wieder Möglichkeiten ergeben. Man hat schlechte Phasen gehabt. Im letzten Jahr sind wir nicht so gut gestartet und sind dann wieder zurückgekommen, waren dicht dran, konnten uns dann nochmal eine schlechte Phase erlauben, um dann hinterher wieder dicht dran zu sein. In der zweiten Liga muss man nicht nur die ersten 5 oder 6 Spiele gut spielen, sondern man muss beständig, muss man punkten. So, und es gibt so viele Spiele, die völlig offen sind. Die Konkurrenz ist so groß. Also ich sag's nochmal, also wir wissen ein bisschen mehr, auch was den Zustand unserer Mannschaft dann angeht, aber die Weichen werden erst im Verlauf der Saison gestellt.
Drei Punkte hat man auf jeden Fall nach zwei Spieltagen. Klaus Allofs, vielen Dank erstmal. Sorry für Sie, liebe Zuschauer, dass das technisch alles ein bisschen schwierig war, aber wir sind unschuldig. In dem Fall kompletter Stromausfall in Düsseldorf. Ich hoffe, das lässt sich auch heute dann noch beheben. Klaus Allofs, vielen Dank nochmal.
Vielen Dank nochmal. Viel Gruß in die Runde und tschüss.
Doppelpass, zweite Bundesliga. Wir sind zurück und diskutieren über Schalke, über den KSC und auch über Hansa Rostock, wo es gestern diese kuriose Szene gab mit einem geplatzten Ball, wo sich alle immer noch fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn der reingegangen wäre. Es wäre ja ein Tor dann für die Hannoveraner gewesen. Auch das ein Thema, ein kurioses an diesem zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga. Wir wollen aber nicht nur auf kuriose Dinge schauen, sondern auf große Namen, die wieder große Ambitionen haben. Und das darf man, wenn man als Tabellenführer hier sitzt. Oliver Kreuzer ist nicht nur unser Gast, sondern er wird mit einem Siegerlächeln bislang in diese ersten zwei Spieltage verfolgt haben. Denn der KSC ist wieder wer.
Gelb und Rot, Badens Flagge über dem Karlsruher Schloss in Sichtweite des Wildparks, wo die blau-weißen KSC-Fahnen wehen. Großbaustelle, also Ärmel hochkrempeln und ranklotzen. Das gilt für Trainer Eichner und seine Mannschaft genauso wie für den sportlichen Leiter Kreuzer. Denn natürlich wollen die Karlsruher in ihrem neuen Stadion wieder erste Bundesliga spielen. Und mit Torjäger Hofmann haben sie einen, der zu diesen Ansprüchen passt. Einen mit der mysteriösen Fähigkeit, fast immer richtig zu stehen. Einen echten Knipser eben, aber wie seine Teamkollegen mehr Arbeiter als Künstler. Schon deswegen war Eichner angefressen über das Auftreten zu Beginn der zweiten Hälfte.
Wir fangen an, Zirkus Krone zu spielen, klein-klein zu spielen, den Gegner noch mehr einzuladen, machen leichte Fehler im Spielaufbau und dann ist es relativ schwierig für die Mannschaft, einfach mal so wieder zurückzukommen.
Aber seine Mannschaft ist zurückgekommen, hat souverän gewonnen gegen Corona-geschwächte Darmstädter. Und natürlich hat Hofmann den Deckel drauf gemacht. Zwei Spiele, sechs Punkte, perfekter Start. Da wirkt es doch eigenartig, nach Rang 6 in der Vorsaison den Ligaverbleib als Saisonziel zu proklamieren. So als würde man sein Fähnchen einfach in den Wind hängen, anstatt richtig Flagge zu zeigen. Klassenerhalt? Das kann nicht Ihr Ernst sein, Herr Kreuzer.
Tja, das ist die spannende Frage. Der Zirkus ist in der Stadt, hat es der eigene Trainer gerade gesagt. Also nicht spielen wie Zirkus Krone, sondern erfolgreich sein. Ist diese Tiefstapelei bewusst gewählt?
Ja, gut, zuerst mal muss ich sagen, wir sind natürlich extrem froh und happy über die zwei Startsiege. Wir sind jetzt auch Tabellenführer, aber das ist wirklich, glaube ich, nur eine Momentaufnahme. Man muss ja mal schauen, wo der KSC herkommt. Ich bin bei Peter, wir sind auch einer der 13 ehemaligen Erstligisten in dieser Liga. Wenn man sich aber das Teilnehmerfeld anschaut, muss man schon differenzieren. Also wir haben ja in den letzten Jahren auch dritte Liga gespielt. Der KSC war letztes Mal, glaube ich, vor 13 Jahren in der ersten Bundesliga.
Ja, 2009 der Abstieg.
Genau, von daher gesehen muss man differenzieren jetzt zu Vereinen wie Hamburg, Schalke, Werder Bremen, die eigentlich gefühlt ja die letzten Jahre erste Liga gespielt haben. Natürlich wollen wir die Mannschaft entwickeln. Wir haben momentan einen Trainer, der zur Mannschaft ideal passt. Wir haben eine sehr homogene Truppe. Wir hatten auch vor der Saison eigentlich wenig Abgänge. Wir konnten, unsere Stammkräfte konnten wir behalten. Aber trotzdem muss man die Ligaverhältnisse betrachten. Und da gibt es einfach 8, 9 Mannschaften, die müssen das Ziel erste Bundesliga haben. Und der Rest will, glaube ich, in der Liga bleiben. Dann darf man auch nicht vergessen, die Wirtschaftlichkeit. Es ist natürlich so, dass Vereine mit einem wesentlich höheren Etat in dieser Liga sich bewegen. Und wir haben da noch Nachholbedarf. Von daher gesehen hat man letztes Jahr schon trotzdem bewiesen, dass es auch mit weniger Mittel geht. Aber jetzt daraus zu schließen, dass der KSC ein Aufstiegskandidat ist, das ist doch etwas zu hoch gegriffen.
Also Sieg in Rostock und dann eben am Freitag der Erfolg gegen Darmstadt. Das sind schon mal zumindest zwei relevante Ergebnisse gewesen. Peter, aus deiner Einschätzung, sollte der KSC in der Perspektive eher nach unten oder nach oben gucken in der zweiten Liga? Also Strichwort eher Klassenerhalt oder eben Aufstieg? Das sind ja die zwei zentralen Fragen, die man hat, weil als graue Maus, glaube ich, sehen Sie sich selber nicht nach Platz 6 in der letzten Saison.
Graue Maus wird der KSC in der zweiten Liga sicher auch gar nicht werden. Das wird auch nicht das Ziel sein. Ich gehe davon aus, dass der KSC, was du gerade gesagt hast, wir haben unsere wesentlichen Spieler, unsere Stammkräfte halten können. Da liegt der große Unterschied vom KSC, eine Mannschaft, die durchaus unter den ersten acht, sagen wir mal, zu platzieren wäre, was aufbauen möchte. Großer Unterschied zu Vereinen, die komplett austauschen. Ihr habt die Stammkräfte gehalten. Ihr seid imstande dazu, die Stammkräfte zu halten. Und seid imstande, vor allen Dingen in Verbindung mit dir und mit dem Trainer, was weiterzuentwickeln, also Neues dazuzuholen, um was aufzubauen. Ein Austausch auf dieser Ebene ist problematisch, weil jeder Austausch braucht eine gewisse Zeit. Eine gewisse Zeit, in der man sich weiterentwickelt, sich stabilisiert und dann irgendwo zum Leistungsoptimum kommt. Dann wird mit Sicherheit mit dem Aufstieg in den nächsten Jahren nichts werden. So kann es nicht das direkte aktuelle Ziel sein des KSC, direkt aufzusteigen, also in diesem Jahr bereits schon. Aber das Potenzial im Gesamtverein bei dieser Art und Weise, wie gearbeitet wird, sollte durchaus so sein, dass man, wenn man vom Fußball überhaupt von Mittelfristigkeit sprechen kann, dass dieses Ziel sein kann, wieder zurückzukommen in die erste Bundesliga.
Gucken wir mal auf einen, der tatsächlich dieses Ziel auch offen formuliert. Philipp Hofmann, er hat 2 Tore erzielt und wir gucken mal in das erste rein, was am Freitagabend dann auch für ihn wieder den nach wie vor perfekten Abend einläutete, 9. Minute. Und dann achten Sie hier am Elfmeterpunkt. Er wartet, er zögert nicht lange und ist dann da, wo ein Stürmer sein muss. Markus, ist er ein Faustpfand für alle Ambitionen, die dieser Verein hat?
Wenn du so einen Stürmer in der zweiten Liga hast, dann ist das natürlich schon mal ein ganz wesentlicher Faktor. Genau wie Terodde bei Schalke oder Rufen Hennings bei Fortuna Düsseldorf. Also das wäre ja auch unsinnig, das abzustreiten. Das wird auch eine Schlüsselgeschichte sein. Dessen ist sich Oliver Kreuzer sicher bewusst. Das wird nochmal spannend. Können sie ihn wirklich halten? Da gibt es ja bekanntlich dann letztlich doch immer vermutlich Schmerzgrenzen. Aber wenn sie ihn halten können, dann ist das ein Faktor. Aber er alleine ist es ja auch nicht. Ne? Man hat Schleusener dazu geholt, interessante Transfers. Zum Beispiel Lucas Cueto ist ein ganz talentierter Fußballer. Den hat der KSC, was dann aber auch wieder zeigt, wo sie herkommen, aus der dritten Liga geholt. Mit Auge, der könnte den Sprung schaffen. Kaufmann eher abgestiegen mit Braunschweig, aber auch einer, der einen Hoffmann füttern kann. Interessante Transfers. Und dann bin ich in der Summe bei den beiden, dass ich da eher auch eine mittelfristige Entwicklung sehe, dass ich die aktuelle Entwicklung einfach als positiv sehe, so wie das Stadion gerade wächst, wächst der KSC für mich irgendwie bildlich mit und sie sollten sich nicht stressen, bei der Konkurrenz sich selber jetzt den Ballast aufzuerlegen, dass sie Aufstiegskandidat sein sollen.
Aber Fakt ist auch, eben der Anfang war großartig, wenn wir auf weitere Tore vom Freitagabend gucken, ist so eine Art Euphorie denn in Karlsruhe zu spüren? Weil na klar, auch die Fans haben die Sehnsucht nach guten und erfolgreichen Fußball.
Die Euphorie ist in Karlsruhe immer zu spüren. Das bringt schon die Historie des Vereins mit sich. Und auch da ist es oftmals so, wenn ich jetzt auf letzte Saison noch mal schaue, wir sind auch relativ schlecht gestartet letzte Saison. Da war natürlich auch im Umfeld wieder viele schlecht. Irgendwann im Oktober waren wir mal Tabellenfünfter. Dann hat das Umfeld wieder vom Aufstieg geträumt. Und am Ende dann auch, wo wir noch mal rangekommen sind an die oberen Tabellenplätze. Die Fans sollen schon träumen, das ist auch absolut in Ordnung, aber wir müssen trotzdem realistisch bleiben. Und wir wissen, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben, wir haben auch ein richtig gutes Trainerteam und wir wissen auch, dass wir in der Liga, und es ist nun mal diese Liga, wir können jeden Gegner schlagen, das wissen wir. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, können wir jeden Gegner schlagen. Und wir haben auch innerhalb der Mannschaft, glaube ich, eine richtig gute Mentalität. Das ist manchmal wichtiger in dieser Liga wie jetzt Qualität wahrscheinlich. Und in Summe, diese Dinge zusammengeführt, glaube ich schon, dass wir eine gute Rolle spielen können. Aber das wird sich am Ende zeigen dann, wo wir stehen.
Die Frage, die ich habe, die sich nicht nur ich, sondern andere eben auch stellen, gibt es eine Schmerzgrenze? Und wenn ja, wo hört die auf oder fängt die an?
Bei der Personalie Philipp Hofmann.
Zum Beispiel. Er fühlt sich in Karlsruhe wohl. Ich habe am letzten Wochenende oder jetzt nach dem Spiel sein Interview gehört, kam sehr sympathisch rüber, auch authentisch rüber. Aber jetzt kommt immer dieses Jahr, aber was kein Widerspruch ist. Was ist, wenn jetzt irgendein Erstligist kommt und eine Summe anbietet, bei der man möglicherweise gar nicht Nein sagen kann?
Peter, Philipp ist für uns im Prinzip mit einer der wichtigsten Spieler. Ohne seine Tore wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr in der zweiten Liga. Das kann man ja ganz klar sagen. Ne? Trotzdem, es ist wirklich so, dass Philipp Hofmann ja eigentlich, glaube ich, so in seiner Karriere jetzt das erste Mal bei einem Verein richtig angekommen ist. Wenn du siehst, seine früheren Stationen, ob das ganz am Anfang Schalke war, dann war es Ingolstadt, dann war es Braunschweig, Brentford, Ausland. Ne? Also, er hat nie so richtig performt wie in Karlsruhe. und das ist offen und ehrlich gemeint von Philipp. Er fühlt sich hier wohl in Karlsruhe, er ist angekommen in Karlsruhe und deswegen kann er auch diese Leistung zeigen. Ne, natürlich hat er das Ziel und den Wunsch, das war letztes Jahr genauso, ne, als Union Berlin oder auch der HSV letztes Jahr Interesse gezeigt haben. Da gab es nun mal wirtschaftliche Differenzen, wo wir gesagt haben, nein, zu diesen Bedingungen machen wir es nicht. Und auch dieses Jahr hatte er natürlich den Wunsch wieder geäußert, in die erste Bundesliga zu wechseln. Aber der Markt momentan hat nichts hergegeben. Ne? Und deswegen aber auch für uns, auch als KSC, als Verein, ich muss ja auf meine Mannschaft schauen. Ich muss ja nicht die Probleme anderer lösen und mache mir selbst irgendwelche. Und von daher gesehen haben wir uns entschlossen zu sagen, Philipp Hoffmann bleibt beim KSC. Das Transferfenster für Philipp Hoffmann ist geschlossen. Jetzt bin ich wieder bei dir. Ne? Natürlich, wenn irgendwelche Unsummen, aber ich rede wirklich von Unsummen, die es einfach verpflichtend machen, aus wirtschaftlichen Gründen, irgendwas Unvernünftiges zu tun, dann muss man sich zusammensetzen und schauen. Aber nochmals, ich stand heute davon aus, dass das nicht passieren wird und dass Philipp ganz klar beim KSC bleiben wird. Weil, und nochmals, wir reden jetzt gerade von, ob der KSC oben mitspielen kann, ein weiterer Abstieg in die dritte Liga, gerade jetzt, wo der Verein sich komplett neu strukturiert. Wir bekommen ein neues Stadion. Es gibt die Vision KSC Wildpark. Es entsteht momentan wirklich was Großes in Karlsruhe. Dann so einen Spieler abzugeben und das sportliche Risiko einzugehen eines eventuellen Abstiegs, das machen wir auf keinen Fall.
Bedeutet aber auch, das Transferfenster ist ja noch einen Monat auf. Sie sagen auf der einen Seite, er ist unverkäuflich, es sei denn halt, es passiert was ganz Spektakuläres. Das heißt, Notausgang für Helden gibt es doch?
Nein, gibt es nicht.
Das ist dann ein klares Statement.
Nein, gibt es nicht.
Und dieser Mann hat nicht nur viele Tore erzielt, aber er ist halt auch verbal einer, der klare Kante zeigt. Inwieweit, Markus, ist das ein bisschen auch Fluch und Segen, wenn einer dauernd so ein bisschen immer wieder nervt und sagt, Mensch, ich will in der Bundesliga spielen und sich damit ja auch nicht voll identifiziert, zumindest verbal mit dem eigenen Arbeitgeber.
Das ist sicher das, was ich mir gerade gedacht habe. Das ist natürlich, dass er irgendwo den Reiz hat, erste Liga zu spielen. Ich finde aber, oder sagen wir mal so, das mag vielleicht naiv sein, aber ich fände es zumindest schön, wenn Spieler irgendwann auch erkennen, Menschenskind, ich bin hier an einem Standort, an dem ich bestimmt auch gutes Geld verdiene, an dem ich funktioniere, was an anderen Orten nicht zwingend der Fall sein muss, dass dann auch mal ein klares Bekenntnis kommt. Das heißt, dass das, was du, Oliver, sagst, dass er das als Spieler dann auch kommuniziert und sagt, pass auf, ja klar, gucke ich auch auf die erste Liga, aber jetzt haben wir uns mal in die Augen geguckt und haben gesagt, wir ziehen die Nummer hier durch.
Dass ich nicht falsch verstanden werde, ich gehe davon aus, dass das Transferfenster in Deutschland für den Philipp Hoffmann geschlossen ist. Also ich habe öffentlich gesagt, ich werde mich mit keinem anderen Verein mehr an einen Verhandlungstisch setzen. Und dabei bleibe ich auch. Aber ihr wisst ja selbst, wenn heute irgendwann ein...
Wie lange läuft der Vertrag denn noch?
Noch ein Jahr.
Noch ein Jahr,
ja. Wäre aber auch dann in der Konsequenz, wenn man jetzt kein Geld mit ihm verdient, will man eine Vertragsverlängerung. Ist er dafür offen?
Philipp hat ein Vertragsangebot vorliegen, aber ich kann auch verstehen, dass ihn das jetzt noch nicht berührt. Aber ich denke mal, wenn das Transferfenster geschlossen ist, dann werden wir uns mal zusammensetzen.
Ja, es ist eine Top-Personalie mit einigen Unwägbarkeiten.
Aber ich finde, die Antwort gibt Hoffmann auf dem Platz. Ne? Wie er sich artikuliert, was er erzählt, was er sagt in Bezug auf erste Liga oder auch nicht, ist mehr oder weniger uninteressant, solange er diese Leistungen bringt. Und er bringt übrigens auch Leistungen, wenn er nicht gerade an Toren beteiligt ist. Was er da vorne leistet, was er da ableistet, was er für Räume schafft, wie er jetzt zum Beispiel gegen einen Kopfballspieler wie Sobi sich taktisch verhält, dafür Platz für andere schafft, das ist großartig. Und da zeigt er im Prinzip, dass er wirklich, wie er selber sagt, ja, zu 100% einverstanden ist mit diesem Verein und mit den Zielen dieses Vereines. Und da lassen wir mal außen vor, dass er, was irgendwo vielleicht in der Kabine bei Nichterfolg nervig sein könnte, fortwährend von der ersten Liga erzählen würde.
Also nochmal nachgehakt, weil das deutsche Transferfenster ist also für ihn geschlossen. International wäre man aber da doch offen.
Ihr wisst doch, was international manchmal für Summen aufgerufen werden. Ja. Aber nochmals, um das Thema zu beenden, ich gehe davon aus, dass Philipp auch die ganze Saison beim KSC spielt.
Dann reden wir mal über den Trainer, der ja auch hofft, dass er bleiben wird. Denn das ist auch ein Trainer, der tatsächlich KSC in der DNA hat. Und zwar eine ganze Menge erfolgreicher Spieler gewesen. Mittlerweile schon ein erfolgreicher Trainer. Welches Zeugnis geben Sie ihm nach dieser ersten wirklich guten Saison, die er dann auch gemacht hat mit Platz 6 am Ende? Christian Eichner, wie groß ist die Stütze auf der Trainerbank, dass der KSC ambitioniert sein darf?
Ja gut, Christian war, glaube ich, der entscheidende Mann jetzt für diesen Aufschwung des KSC. Ich kann mich noch erinnern, vor 5 Jahren, als ich zum KSC kam, hatten wir mal einen gemeinsamen Austausch. Da ging es darum, was der Christian mal tun könnte beim KSC. Er war da selbst noch gar nicht sicher, in welche Richtung das es geht. Geht es mehr in die Richtung Bürojob, NLZ oder geht es Richtung Trainerdasein? Irgendwann haben wir beschlossen, er macht Co-Trainer der U17. Ein Jahr später oder 2 Jahre später war er dann Assistenztrainer von Alois Schwarz. Und damals schon habe ich mich regelmäßig mit ihm ausgetauscht. Und ich habe auch gespürt, dass er einen richtig guten Zugang zu den Spielern hatte. Und da kam auch schon viel Fachwissen rüber. Und als damals irgendwann, nochmal, Alois Schwarz hat damals eine gute Zeit beim KSC, war auch sehr erfolgreich. Aber dann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, du musst was verändern, weil die Entwicklung der Mannschaft stoppt. Und dann war es, glaube ich, eine mutige Entscheidung, den Christian Eichner zum Cheftrainer zu machen, weil er hatte keine Erfahrung auf Zweitliganiveau. Aber ich habe mich da auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich habe gewusst, der Christian, nochmals, die Dinge, wie er den Fußball sieht, die Herangehensweise, wie er mit seinem Trainerteam kommuniziert, auch mit den Spielern kommuniziert. Er hat eine sehr hohe Sozialkompetenz. Er weiß genau, welcher Spieler welche Ansprache er braucht. Und das waren Dinge, die mich dazu bewogen haben, zu sagen, wenn einer den Klassenerhalt schafft, dann ist es der Christian. Und es gab nicht viel Zuspruch für diese Entscheidung. Aber manchmal muss man mutig sein, um auch erfolgreich zu sein. Und seit Christian jetzt da ist im Verein, seit knapp 18 Monaten, muss man sagen, er macht einen herausragenden Job. Wir haben letztes Jahr die Klasse gehalten auf den letzten Drücker. Vorletzte Saison. Genau. Und letztes Jahr Platz 6, den haben wir uns nicht gestohlen. Auch der war wirklich herausgearbeitet. Da haben wir richtig einen guten Job gemacht. Und der Weg geht ja weiter mit Christian. Und nochmal, wir sind ja auch dabei, jetzt den Verein so ein bisschen, nicht nur das neue Stadion, sondern wir haben ausgegliedert vor 2 Jahren. Wir sind auf der Suche nach einem strategischen Partner. Wenn man jetzt in den Wildpark kommt, den kennt man gar nicht mehr aus deiner Zeit. Da entsteht richtig was Großes. Und Christian ist so ein Puzzleteil. Auch er war ja im Prinzip ehemaliger Spieler des KSC. Auch er ist durch unser eigenes NLZ gelaufen. Und das sind so Verbindungen da, große Identifikation mit dem Verein und momentan passt es einfach.
Peter, du kennst so viele Vereine auch eben von der Führungsstruktur, wo immer wieder auch eben eine Konstellation zwischen Trainer und natürlich Vorgesetzten gut sein muss. Er ehemaliger Spieler, Christian Eichner ehemaliger Spieler, beide erfolgreich und beide mit einer Vision. Ist das für den KSC derzeit die perfekte Konstellation?
So kann man es sehen, so sollte man das sehen, so muss man das sehen. Ich habe oftmals, wir reden oftmals in anderen Bereichen von Quote, immer wieder gesagt, es reicht nicht, bei irgendeinem Verein als Spieler erfolgreich gewesen zu sein, demzufolge dann mit rübergenommen zu werden, sondern, wie du gerade erzählst, in der Entwicklung, in der gemeinsamen Entwicklung vom Spieler hin über NLZ, hin über die Co-Trainerstelle zum Beispiel, bis hin zum Cheftrainer, in einer extremen Situation, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, das ist Qualität. Und das bringt natürlich in entscheidenden Momenten, in dem irgendein Verein ist, eine Mannschaft ist, in entscheidenden Momenten, wenn es um viele Dinge geht, die existenziell sind, genau den Punkt, den man mit Mentalität oftmals beschreibt, der auch gewisse Art von Qualität dann immer wieder schlägt. So setzt man sich durch, so baut man auf. Und das ist natürlich eine ideale Konstellation. Ja, wenn derjenige auch noch Qualität hat in allen fachlichen Bereichen, wenn er dann noch aus dem eigenen Verein kommt, wenn er dann Entwicklungsphasen des eigenen Vereines mitgemacht hat, ja, besser geht es gar nicht, um sich zu identifizieren und vor allen Dingen, um auch eine Wirkung nach außen hin, auf das Umfeld, auf die Fans, auf die Sponsoren eben auch zu übertragen.
Der KSC ist sicherlich auf einigen eben auch noch eine große Baustelle. Wenn wir die Bilder vom neuen Stadion sehen, momentan dürfen 10.000 rein. Wann wird das überhaupt fertig? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen.
Der Plan war eigentlich, dass wir kommende Saison, also Saison 22/23, in dem neuen Stadion spielen sollten. Jetzt gibt es kleine Bauverzögerungen. Kann sein, dass es ein paar Monate länger dauert.
Inwieweit ist das eben auch ein Bestandteil dessen, dass man sagt, wenn man dann so eine Arena hat, und ich glaube 35.000 werden ja am Ende dann reinpassen, dann wäre es halt wirklich schön, wenn man eine Mannschaft hat, die auch mit so einer Atmosphäre, und das Ding wird ja mehr oder weniger immer ausverkauft dann sein, weil das Fanpotenzial groß ist, dann darf man groß denken. Haben Sie so selber die Vision für, wo steht der KSC dann in 5 Jahren im neuen Stadion?
Natürlich soll der KSC irgendwann mal das Ziel haben, wieder an die erste Bundesliga anzuklopfen. Nochmal als Beispiel, letztes Jahr zum Beispiel, wenn wir wirklich am Ende dann den großen Wurf geschafft hätten, wenn wir aufgestiegen wären, das wäre eigentlich zu früh gewesen für den Verein. Ne? Nicht nur wegen dem Stadion, aber von seiner gesamten Entwicklung wäre es einfach zu früh gewesen, der Aufstieg. Es ist ja immer ideal, wenn der Sport parallel zur Verwaltung oder zum Stadion wächst. Ne? Und von daher gesehen glaube ich, ja, das Ziel ist schon da, mittelfristig irgendwann wieder mal in der Lage zu sein, auch von der Wirtschaftlichkeit her, an die erste Bundesliga anzuklopfen. Ne? Und mit diesem Stadion, du hast es angesprochen, das ist dann schon ein Faustpfand. Mhm. Ne? Wenn du dieses Stadion dann im Rücken hast, ne? Jeder weiß, die Euphorie, die Fangemeinde in Karlsruhe, die ist schon sehr groß. Und jetzt liegt es an uns im Prinzip, diesen Weg sukzessive dann sportlich mitzugehen. Auf der einen Seite mit erfahrenen Spielern, die wir haben in der Mannschaft, auf der anderen Seite aber auch viel mit Jugendspielern. Auch da haben wir so ein bisschen, was auch der Situation geschuldet war, dritte Liga, ein bisschen den Weg verlassen. Aber jetzt wollen wir wieder mehr verstärkt auf den Nachwuchs setzen. Wir haben auch im Nachwuchsbereich wieder einige Baustellen geschlossen. Wir haben viel in Manpower investiert, auch viel, viel Infrastruktur, Fitnesscenter etc. Und das sieht man auch jetzt, dass wieder viele Junge rauskommen. Mit Tim Breithaupt, mit Janis Rabol, mit Dominik Koda, mit Malik Badmats und einige andere mehr, die jetzt auch zum Einsatz kamen. Also da ist schon was am Entstehen, mhm. Aber man muss stetig aufpassen.
Kurze Antwort von dir, Markus. Siehst du den KSC momentan, er sagt selber, es ist eine Momentaufnahme, man ist Tabellenführer. Sind sie in der Saison für dich eher Jäger oder Gejagte?
Weder noch. Ich sehe sie im Moment in dieser Entwicklungsphase, wie eben besprochen. Und das Stadion sehe ich tatsächlich als symbolisch, so wie Oliver sagt, im Rahmen dieses Reifeprozesses. Ich will nur noch mal ergänzen, die Auswahl des Trainers hat auch eine Ausstrahlung, denn man hat sich letztlich, Christian Eichner war bekannt auch schon zu Spielerzeiten, als ganz smarter, intelligenter Typ. Man hat sich für die Persönlichkeit, für die Aura auch entschieden. Und das strahlt dieser Verein über ihn aktuell auch sehr aus. Und das war vielleicht eine mutige Wahl, aber eine coole.
Dann drücken wir weiter die Daumen und reden auch über einen anderen großen Verein, der allerdings jetzt gerade erst den Aufstieg geschafft hat. Hansa Rostock hat uns gestern zumindest auch die kurioseste Szene des Spieltages beschert. Ein geplatzter Ball, später dann auch noch Tore, die gezählt haben. Aber wenn wir noch mal auf die Szene schauen von diesem geplatzten Ball. Peter, du hast die meiste Erfahrung wahrscheinlich neben Oliver Kreuzer. Hast du sowas schon mal gesehen?
Nein, mit Sicherheit nicht. Ich wusste gar nicht, dass im Ball überhaupt noch eine Blase ist.
Zu deiner Zeit gab es es früher.
Ja. Ja, auch für Oliver Kreuzer wahrscheinlich, der so viele 1000 Bälle in seinem Leben erlebt hat. Nun war ja die Frage, das war ja ein Schuss der Hannoveraner, wenn der reingehoppelt wäre, zählt ein solcher Treffer? Kennen Sie die Antwort?
Mein Gefühl oder mein Sachverstand sagt mir, das Tor hätte gezählt, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Peter kennt die Antwort wirklich.
Ich sage auch, geht der Ball rein, ohne dass Unterbrechung angesagt ist, weil der Defekt am Ball festgestellt wurde, zählt es als Tor.
Genau,
also die Fortsetzung allerdings wäre mit dem Ball dann nicht weitergelaufen.
Ja, also wenn das Ganze tatsächlich vor Überschreiten der Torlinie eben vom Schiedsrichter erkannt worden wäre, hätte er halt gesagt, das Spielgerät ist kaputt, dann zählt das nicht. Wenn er reingegangen wäre, dann wäre es auf jeden Fall sehr diskutabel gewesen. Und ich glaube, auch der Videoassistent hätte einen solchen Fall noch nicht gehabt. Aber es ist anders gekommen, denn Hansa Rostock hat 3 Tore erzielt, hat in Hannover gewonnen mit 3:0. Das war der erste Erfolg nach 9 Jahren. Markus, Hansa Rostock, Aufsteiger, klar, auch die haben erst einmal letzte Woche hatten wir Martin Piekenhagen hier, den Vorstandschef, der auch gesagt hat, natürlich, wir müssen reinkommen. Wie wichtig war es, so schnell eine Duftnote zu setzen, gestern bei einem großen Namen?
Selbstverständlich ist das natürlich für die Fußballerseele, für die Fans total wichtig, jetzt hier am zweiten Spieltag nach der Heimniederlage zum Saisonauftakt auch erstmal die Punkte zu sammeln, dass du gar nicht erst dramatisch erstmal da unten reingehst. Saison ist ein weiter Weg, aber dieses Spiel gestern in Hannover hat mir dann auch gezeigt, was diese Liga noch an Wundertüten für uns in dieser Saison übrig haben wird. Das war ja unser erstes Topspiel am Samstag, Werder gegen Hannover, und alle, die da waren, waren sich einig, das war echt ein cooler Auftritt von Hannover 96. Die haben unentschieden gespielt, waren eigentlich besser und waren nicht nur da besser, sondern du hast auch gesehen, boah, die haben Optionen von der Bank, die haben eine Kaderbreite, die haben eine Qualität. Und deswegen habe ich gestern mal eine fette Eins auf Hannover gesetzt und habe alle meine Kompetenz bewiesen. Und dann kommt Hansa da und ich gucke dauernd drauf, ich sage, was ist denn da los? Ja. Spielverlauf war wohl dann auch so, dass es auch durchaus hätte anders kommen können. Trotzdem, das ist, Hansa hat dann seine Offensivqualität gezeigt, hat in den richtigen Momenten effizient zugeschlagen und das sind drei Punkte, die dann erstmal richtig gut tun.
Schauen wir mal auf das 1:0 von Hanno Behrens, auch so eine Personalie, die in der zweiten Liga, genau, als Neuzugang beim Club schon sehr, sehr viel Erfahrung. Und man muss ja auch sagen, der KSC hat ja beim Saisonauftakt Oliver Kreuzer in Rostock gespielt. Viele sagen, Mensch, ja, Karlsruhe hat gewonnen, aber so richtig verdient war es nicht. Welches Kompliment machen Sie Hansa nach diesen ersten Eindrücken?
Gut, unser Sieg war nicht unverdient, aber es ist richtig. Hansa hat damals schon oder letzte Woche gegen uns eine richtig gute Leistung gezeigt. Und natürlich möchte ich daran erinnern, dass ja Hansa auch gegen uns in Führung gegangen ist. Und ich glaube schon, dass es für uns schwieriger geworden wäre, wenn dieses Tor gezählt hätte. Und deswegen der Sieg jetzt gestern in Hannover, der überrascht mich nicht.
Es ist ein großer Ort mit viel, viel Fußballtradition. Peter, du hast Hansa Rostock noch oft genug noch in der Bundesliga erleben können. Wenn wir auf das nächste Tor schauen, das war von Verhoek kurz nach der Pause. Toller Moment. Aber inwieweit kann eben auch diese erste Euphorie, die sicherlich durch einen Aufstieg ja eh da ist, das Ganze jetzt beflügeln, dass sie eben nicht Abstiegskandidat Nummer 1 sind?
Sie werden im Bewusstsein spielen, die Liga zu halten. Wir wollen nicht vom Abstiegskandidaten Nummer 1, 2, 3 reden, sondern sie wissen ganz genau, dass sie punkten müssen, so punkten müssen, dass sie nicht in Abschiedsgefahr geraten. Die spielen eindeutig nur um den Klassenerhalt. Und wenn ich allein die Geschichte Verhoek sehe, der ein Jahr lang gar nicht getroffen hat, den man, warum auch immer, vielleicht aus Not heraus gehalten hat, der ja vorher beim MSV Duisburg auch nicht unbedingt der erfolgreichste Stürmer war, aber der immer wieder Ansätze gezeigt hat. Man hat dem Spieler Vertrauen ausgesprochen und jetzt macht er, glaube ich, schon im zweiten Spiel sein zweites Tor.
Das ist ein Typ.
Wenn das natürlich ein absoluter Typ, genau, den man im 16-Meter-Raum wohl nicht alleine lassen sollte. Mhm. Ich habe ein Gefühl bei Hansa Rostock, dass die Mannschaft, der Einzelne, begreift, dass sie das spielen müssen, was sie können. Die spielen nicht irgendwelchen Wunschgedanken hinterher mit einer besonderen Spieleröffnung oder mit einem besonderen Abschluss und das muss her, sondern die rufen das ab, wozu sie imstande sind. In erster Linie war es gegen Hannover 96 in der anfänglichen Schwierigkeiten, dass, wie man so schön sagt heute, das gute Spielen, gut organisierte Spielen gegen den Ball. Sie haben hervorragend verteidigt, kaum Möglichkeiten zugelassen und haben dann eben, Behrens und Verhoek, in entscheidenden Momenten zugeschlagen und haben da eine Cleverness vorm gegnerischen Tor gezeigt. Ich gehe davon aus, dass sie den Klassenerhalt schaffen werden, wenn sie diese Linie nicht verlassen. Aber dass es nur gegen den Abschiedsspiel geht, das sollte eigentlich klar sein.
Es ist auch ein Verein, der eben zum einen vom großen Namen, ähnlich wie der KSC, über Jahre gelebt hat, dann eben durch die dritte Liga auch gehen musste, jetzt wieder zurückkommt. Es entsteht so langsam wieder was. Jens Hertel ist der Trainer, der auch ja wirklich ein absoluter Faustpfand ist, so hat das Martin Piekenhagen letzte Woche auch gesagt. Inwieweit sehen Sie da auch eine klare Philosophie? Ähnlich wie eben bei Christian Eichner, den Sie ja eben selber schon aus eigener Erfahrung kennen. Er hat jetzt in Rostock zumindest den Aufstieg geschafft und hat offenbar auch ein Rezept, wie man die Großen ärgern darf.
Ja, ich glaube schon, dass der Trainer passt zu Hansa Rostock. Ich glaube aber auch, dass Hansa, speziell was ihre Heimspiele anbelangt, eine gewisse Heimstärke entwickeln. Das denke ich schon. Es kann Parallelen geben zum KSC.
Ja. Auch durch das Fanpotenzial.
Auch durch das Fanpotenzial. Deswegen glaube ich auch, wir haben es jetzt erfahren letzte Woche, wie schwierig es ist, dort zu spielen. Und ich bin mir sicher, dass auch da noch andere Vereine Probleme haben werden. Ich glaube, dass Hansa eine gute Rolle spielen kann in der Liga. Aber nochmals, wir sind jetzt am zweiten Spieltag. Also man muss abwarten, in welche Richtung sich dann die Dinge entwickeln.
Ja,
trotzdem, von Hertel halte ich viel als Trainer.
Ja.
Auch das kann passen. Er ist mit der Mannschaft aufgestiegen. Auch da, glaube ich, stimmt die Chemie zwischen Verein und Trainer, zwischen Trainer und Mannschaft. Mit Martin wird er gut zusammenarbeiten. Ja.
Also wir reden ja auch schon über den wichtigen Start. Später dann beim FC Schalke werden wir auch wissen, wie dringend natürlich schnelle Erfolge nötig sind. Gucken wir auf die Szene und analysieren gemeinsam mit einem ehemaligen Abwehrspieler, was da schiefgelaufen ist für Hannover 96 und umgekehrt gut für Hansa Rostock. Das 0:3, eigener Einwurf Oliver Kreuzer. Und dann wird es relativ wild, gerade weil Lamptey hier den Ball bekommt und dann ziemlich viel falsch macht, oder?
Ja, eigentlich macht er alles falsch. Ja. Das darf natürlich nie passieren. Ich weiß nicht, ob er schläfrig war, ob er die Situation unterschätzt hat. glaube, es war ein technischer Fehler. Er wollte den Ball ganz anders spielen. Das natürlich nie passiert.
Peter?
Ein technischer Fehler, ein taktischer Fehler, der allerdings auch nur zustande kommt, weil es eben in der letzten Minute war. Das Spiel war gegessen. Ja. Normalerweise schlägt man dann einen langen Ball nach vorne, um vielleicht nochmal zurückzukommen, was da auch nicht mehr möglich war. Dann wird hinten rum gespielt. Es geht mit dem Einwurf los. Wie bei den Einwurf parallel in den eigenen 16-Meter-Raum schmeißen kann, stellen sich einige Fragen. Also desolater kann es nicht sein. Dieses Tor fällt übrigens aber nicht in den ersten Minuten.
Das Ganze in der Nachspielzeit.
Genau.
Und trotzdem waren dann eben die Fakten auch im Stadion klar. Die gut 1000 mitgereisten Fans feierten die Riesenparty. Und Hannover nach dem guten Auftritt in Bremen erstmal wieder in eigentlich der Leier, die man aus den letzten Jahren kennt. Du hast auch in Hannover oft genug nicht nur trainiert, sondern kennst diesen Verein. Inwieweit war das genau gestern das, was nicht passieren durfte, weil man sofort wieder das Vorurteil hat, Mensch, so richtig kriegen sie nicht auf die Kette. Gerade zu Hause.
Es ist glücklich, weil man nicht abschließt, aber gerade zu Hause, das ist die Nummer. Die Nummer, die auch angesprochen wurde in Bezug auf Rostock, man hat vergessen, Rostock hat die meisten Punkte auswärts geholt. In der dritten Liga, diesen Aufstieg, haben sie natürlich untermauert mit den Heimspielen, aber die meisten Punkte haben sie auswärts geholt, in Relation zu allen. Und jetzt, nach der Niederlage gegen den KSC, geht Hannover 96 natürlich mit breiter Brust nach diesem Ergebnis bei Werder Bremen, in der, wie Markus richtigerweise sagte, eigentlich Hannover 96 Werder Bremen dominiert hat, über einige Strecken des Spiels auf jeden Fall, geht man mit breiter Brust gegen diesen Aufsteiger und man weiß, was sich da abspielt. Kommt auch relativ gut rein ins Spiel und dann plötzlich wird man so dermaßen bestraft mit einem 3:0. Natürlich ein Tor zu hoch, gar keine Frage, aber das Verfehlen einer Zielsetzung auf ein erstes Heimspiel bezogen, ist bei Hannover 96 brutal. Brutal, weil es so angenommen wird.
Da hatte Hannover auch letztes Jahr schon Probleme. Gegen die vermeintlich kleinen Mannschaften. Nochmals, ein Startspiel für die zweite Bundesliga in Bremen. Da kannst du nicht viel verlieren.
So sieht's aus.
Also da bist du eigentlich, wenn sie jetzt in Bremen wirklich verloren hätten, das Spiel, 1-0 oder 2-1. Ja, davon geht die Welt nicht unter. Ne? Aber zu liefern, zu Hause, gegen Rostock, ne, wo der Druckpegel steigt, das ist was ganz anderes vor heimischem Publikum.
Ja, die Erwartungshaltung ist so.
Na klar, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere.
Gerade auch, weil das Publikum jetzt hier wieder natürlich da ist. Ne? Alle feiern ihr Comeback der eigenen Fans, aber die haben natürlich auch eine Meinung. Und wenn das dann so läuft, dann hört die sich nicht gut an.
Genau.
Ja, gestern im Stadion sah es ja so aus, dass die 1500 Rostock-Fans mehr Alarm und mehr Stimmung gemacht haben als die 96er, die ja fast in einer Schockstarre waren.
Und damit hat der HSV ja schon seit Jahren Probleme.
Und das zu Hause, das ist aber, die wichtigen Spiele. Der hannoversche HSV.
So. Ja, genau.
Das ist der Spagat der großen Traditionsvereine. Das gab es ja in Köln auch immer, dass der Druck gerade zu Hause durch diese 45.000, die da waren, sehr immens war. Der HSV leidet drunter. Und wir haben es auch gesehen bei Werder Bremen, bei jedem verloren gegangenen Ball, im kleinsten Raunen, dann brachen bei den Bremern natürlich beim ersten Heimspiel auch schon wieder so ein bisschen diese Emotionen aus der Abstiegssaison durch. Also bei euch ist das im Moment euphorisch, das ist die eine Option, aber das kann eben schnell auch in diesen unglaublichen Druck ausarten.
Der Doppelpass ist zurück, zweite Bundesliga. Und wir wollen reden über den heutigen Spieltag und über das, was uns erwartet. Unter anderem mit dem FC Schalke, der in Kiel spielt, der HSV gegen Dresden und St. Pauli in Aue. Peter, Schalke 04, Saisonauftakt vergeigt gegen den HSV. Das war das Eröffnungsspiel. Seitdem, du lebst nach wie vor ja in Gelsenkirchen selber. Wie ist 10 Tage danach die Atmosphäre zu beschreiben?
Natürlich sehr gespannt. Die Verhaltensweise der Protagonisten, die um den Verein herum arbeiten, ist vorbildlich. Sie relativieren die Situation vernünftigerweise. Sie dramatisieren die Situation nicht. Sie sprechen auch davon, dass es immer noch möglich ist, eine gewisse Euphorie zu entfachen. Das geht, das ist durchaus auch richtig, denn man kann gegen den HSV verlieren, überhaupt keine Frage, gerade am Anfang, wenn man nicht weiß, wo man gerade steht. Die Art und Weise, wie man sich da verkauft hat, war relativ ordentlich. Die Art und Weise, wie teilweise Situationen beschrieben waren, hörte sich an wie Ausrede. 30% Ballbesitz gegen den HSV zu haben, im eigenen Stadion, beim ersten Spiel mitzuschauen, ist für Schalke 04 einfach nicht dem Anspruch genügend oder gemessen. Aber Schalke 04 hat ein eindeutiges Ziel. In Verbindung mit dem einen oder anderen Sponsorenvertrag ist man verpflichtet aufzusteigen. Und zwar nach Möglichkeit sofort, in dieser Saison. Und das ist natürlich eine Bürde, die auf der gesamten Mannschaft lastet, auf den Trainer lastet und auf alle Mitarbeiter lastet, die unglaublich schwer ist. Und die Bürde allerdings dann auch beiseite zu schieben, da muss man so schnell wie möglich sofort in Erfolgsspur kommen. Denn ob das ganze Gebilde Schalke 04 imstande ist, möglicherweise, was ich nicht hoffe, einen schlechten Start wegzustecken und trotzdem zielgerichtet weiterzuarbeiten, das kann man in Frage stellen. Zumal es ja noch einige Dinge gibt auf Schalke, die zu erledigen sind. Denn es laufen Spieler auf Schalke 04 mit Vertrag noch herum, die im Training beteiligt sind. Arid, Nastasic nur genannt, die beiden alleine. Mascarell, die muss man so schnell wie möglich eben innerhalb dieser Transferperiode unbedingt noch veräußern. Ansonsten könnte es Schwierigkeit geben im September, wenn es um die Nachlizenzierung oder ähnliche Dinge geht. Da schweben ja so Dinge wie Damoklesschwert, 6 Minuspunkte oder 6 Punkte Abzug und ähnliches im Raum. Und dann wird es problematisch werden. Denn mit 6 Punkten Abstand kann man das Ziel mit Sicherheit nicht verfolgen, sofort wieder aufzusteigen. Und das muss und wird das erklärte Ziel von Schalke 04 sein. Also muss so schnell wie möglich Erfolg her.
Ja, du hast ja zu Beginn der Sendung ganz klar gesagt, dass dieses Spiel heute in Kiel, obwohl es ja erst der zweite Spieltag ist, so eine große Relevanz hat. Auch, Markus, vielleicht, weil jetzt 2 Wochen Pause ist und dann halt all das, was Peter schon angedeutet hat, sich verfestigen wird, nämlich die Skepsis, dass dieses große Ziel und der Wunsch der Fans überhaupt realisierbar ist?
Ja, das ist das, was ich eben bei Werder meinte. Ich glaube, du musst als einer dieser Top-Adressen in der zweiten Liga die Sorge haben, diesen Negativsog mitzubekommen. Also du musst ihn dringend vermeiden. Und da ist Kiel natürlich jetzt sportlich eine nicht so leicht lösbare Aufgabe, obwohl ich glaube, dass sie nicht so performen werden wie in den letzten 2 Jahren.
Und erster Spieltag verloren auf St. Pauli 0-3.
Ja, aber wir merken ja, dass im Moment eigentlich alles azyklisch geht. Das heißt, wenn ich da jetzt die fette 2 tippe, liege ich dann womöglich falsch. Aber Schalke haben wir natürlich gesehen, ich fand den Einstieg in die Saison, diese ersten 20 Minuten, fand ich regelrecht berauschend. Da hat man gesehen, was gehen könnte. Im weiteren Verlauf haben wir aber auch das gesehen. Ich glaube, das war auch wieder gespürter Druck, als der HSV initiativer wurde, dominanter wurde. Das hat wehgetan und deswegen ist es klar und für mich verständlich, was Peter sagt. Du musst jetzt irgendwie mindestens diesen einen Punkt mitnehmen, einen stabilen Auftritt haben, einfach dass Ruhe herrscht und dass die Entwicklung weitergehen kann.
Und auch, dass der Trainer in Ruhe arbeiten kann. Wie nimmt man das als Konkurrent wahr? Verbal versuchen sich alle rauszulavieren, auch Schalke 04. Peter sagt, keine Chance, Sponsoren, Fans, alle sagen, die müssen zurück in die Bundesliga und zwar am besten in dieser Saison. Wie realistisch ist dieser Traum tatsächlich, wenn man so den Leistungsstand und eben auch diese negative Entwicklung über ein komplettes Kalenderjahr sieht?
Gut, ich glaube, entscheidend wird sein, dass Schalke die Liga annimmt, dass Schalke die Situation annimmt. Peter hat es richtig beschrieben, am Ende haben sie noch einige Baustellen. Auch da ist es eklatant, glaube ich. Es sind viele Spieler noch im Kader, die weg sollen, / müssen.
Kann man das mit Bremen vergleichen? Weil das ist ja genau die gleiche Situation.
Ja, meiner Ansicht nach
schon. Man hat noch große Namen da, aber weiß nicht, wie man sie loswird.
Absolut, das kann man schon vergleichen. Am Ende muss Schalke schauen, dass sie jetzt zu Beginn gut in die Liga kommen, dass sie hier und da den Punkt, dass sie zu Punkten kommen. Und dann wirklich, wenn die Transferphase vorbei ist, wenn man dann sieht, mit welchem Kader sie arbeiten können, was zur Verfügung steht. Und Schalke wird am Ende einen konkurrenzfähigen Kader haben. Nochmals, entscheidend wird sein, zweite Liga ist nicht erste Bundesliga. Sie müssen lernen, diese Liga anzunehmen. Das haben andere Vereine vorher, andere große Vereine auch noch nicht geschafft. Und wenn sie aber das lernen und hinbekommen, dann sind sie auch ein Aufstiegsfavorit.
Sie haben das ja in Hamburg selber miterlebt, wie es ist, mit einem großen Verein zu tun haben, wo die Fans wirklich ganz andere Ambitionen haben, als die Realität es damals wieder gespiegelt hat. Können die Fans, die auf der einen Seite eben den Rückhalt geben sollen, dann aber auch zu einem Grat werden für die Spieler und für die Mannschaft, ähnlich wie damals in Hamburg in den letzten Jahren oder jetzt auf Schalke, dass es auch sehr, sehr ungemütlich werden kann? Weil das hat Schalke ja in der Abstiegssaison gar nicht erlebt, sprich die Fans im Stadion.
Ja, die Akzeptanz, man ist nun Zweitligist, die muss vorhanden sein. Und Schalke wird immer, egal ob zu Hause oder auswärts, Schalke wird jetzt, gut, wenn sie gegen Bremen und Hamburg spielen, ist das ein Duell auf Augenhöhe, aber in der Regel ist Schalke ein großer Verein und meistens der Favorit in jedem Spiel. Aber sie sind Zweitligist und das müssen die Köpfe von allen Verantwortlichen und Spielern rein, aber auch in die Köpfe der Fans. Weil das ist ja so, dass diese Großvereine in der Wahrnehmung, wir sind Schalke, wir sind Hamburg, wir sind Bremen, wir sind doch eigentlich Erstligist. Nein, vergesst das, ihr seid momentan Zweitligist. Und wenn sie das verinnerlichen, glaube ich, dann werden sie auch eine gute Rolle spielen können. Wenn sie es nicht tun, dann spielen sie oben keine Rolle.
Was sie gut gemacht haben, meiner Meinung nach, dazu passend, dass sie diese Erstligamannschaft, so wie sie Bremen eigentlich noch zu weiten Teilen da stehen hat, schon relativ frühzeitig Richtung Zweitliga-Kader umorientiert haben. Das heißt, sie müssen noch Spieler loswerden, aber sie haben Latza, Bülter, ein Drechsler, der Zweitliga kann. Terodde war der Königstransfer. Das heißt, sie haben eigentlich da schon eine Mannschaft stehen, wo man sagen kann, okay, die kann diese Aufgabe erfüllen, ne?
Aber Peter, wenn man mal die drei Bereiche durchgeht und Oliver Kreuzer sagt, sie müssen halt die zweite Liga annehmen. Also Führungsetage, Mannschaft und Fans. Wer hat sie bislang angenommen?
Die Führungsetage auf jeden Fall. Denn sie wissen, was sie tun. Sie wissen, wozu sie imstande sind. Sie wissen aber auch, was man nicht machen kann. In erster Linie ist das, was jetzt in den nächsten Wochen passiert auf dem Transfermarkt. Welche Spieler werde ich für welches Geld los? Wir haben ein großes Problem auf Schalke. Danny Latza, der Kapitän, ein herausragender Mensch. Eine Führungspersönlichkeit, ein Führungsspieler, ein Leistungsträger, fällt aus. Wo ich den Danny kenne, Knieproblematik, kann es länger dauern, länger als 1-2 Monate. Ja, dafür braucht man unbedingt einen Ersatz. Jetzt hat man sich um Salazar, glaube ich, bemüht. Ich weiß nicht, wie weit die Gespräche gelaufen sind. Es wäre natürlich ein hervorragender Fußballer, der letztes Jahr St. Pauli wirklich immens geholfen hat, wieder aus diesen unteren Bereichen nach oben zu kommen. Aber er ist nicht wie Danny Latza, er ist ein ganz anderer Spielertyp. Man hat ja nach Strukturen gesucht, man hat geguckt, nach gewissen Strukturen die Mannschaft aufzustellen, die mitgenommen, die im letzten Jahr im Nachwuchsbereich auf sich aufmerksam gemacht worden. Man hat also diese Komponente, Annehmen der zweiten Liga, das Bewusstsein, schon richtig eingeschaltet. Aber ein wesentlicher Punkt ist jetzt rausgebrochen mit Danny Latza. Es ist nur ein Spieler. Dafür ist Drechsler gekommen, mit dem man ja auch nicht unbedingt rechnen konnte, der es vielleicht mitkompensieren kann. Aber die Tatsache ist die, dass Schalke 04, ja, die gesamte Denkweise, die fußballerische Art umstellen muss. Was sie in den ersten 20 Minuten, ich war auch im Stadion, hervorragend gemacht haben, das müssen sie über längeren Zeitraum des Spiels machen. Sie arbeiten nicht mehr wie im letzten Jahr gegen den Abstieg spielen, nur noch gegen den Ball, sondern sie müssen jetzt selbst aktiv werden. Sie müssen aktiv werden und müssen zusehen, dass die Spieler, die sie geholt haben, wie Simon Terodde, auch in diesem Terrain spielen, in dem er für Schalke 04, für die Mannschaft gefährlich werden kann. Aber sobald ich mich fallen lasse und dieses Umschaltspiel möglicherweise in der zweiten Liga als Schalke 04 betreibe, dann bin ich zweiter Sieger. Also Schalke 04 hat eindeutig mit den Spielern, die sie auch jetzt haben, gezeigt, es geht, wie es geht, in den ersten 20 Minuten und haben lehrreich miterfahren müssen gegen einen Gegner, der möglicherweise auf Augenhöhe ist, wie man sich verhält, indem man keinen Erfolg hat. Ja? Innerhalb eines Spieles. Und wenn Schalke 04 vom Bewusstsein her das hinkriegt, mit dem Ballbesitz selber so umzugehen, dass man Dominanz zeigt, ne, in den letzten Phasen des Spiels, möglicherweise im letzten Drittel des Spiels, dann werden sie ihr Wunschziel erreichen. Machen sie es nicht, gehören sie nicht zu dem Spitzenteam, mit Sicherheit nicht, und müssen ihre Ambitionen ganz, ganz gewaltig einschränken.
Duisburg. Doppelpass, zweite Bundesliga. Hier wird reichlich diskutiert mit Oliver Kreuzer, Peter Neururer und Markus Höhner. Auch über eine Szene, die gestern beim Spiel Ingolstadt gegen Heidenheim eigentlich die Entscheidung gebracht hat. Peter, das war kurios. Eigentlich eine Riesenchance für Ingolstadt mit ein bisschen Pech. Und was passiert dann?
Ja, ein sehr kontrollierter Kopfball, der hinten rausgespielt wird. Dann ein unheimlich kontrollierter Ball, ein klein wenig weiter nach vorne.
Ironie, also Bild West,
keine Ironie.
Okay.
Und dann ein genialer Blick von Kleindienst, der sieht, dass der Torhüter komplett sich verschätzt und auch eigenartige Verhaltensweisen zeigt. Warum im 16-Meter-Raum spätestens ist es erlaubt? Nimmt er seine Hände nicht zur Hilfe. Aber der Ball geht rein und für mich Vorschlag für Tor des Jahres.
Tor des Jahres?
Natürlich.
Aber was ja auch kurios war, dass der Torhüter halt seine eigenen Mannschaftskollegen dann anpöbelt und quasi total unzufrieden ist. Aber das ist doch sein Fehler. Oder nicht, Oliver Kreuzer?
Ja, aus meiner Sicht hat er da draußen gar nichts verloren. Keine Ahnung, was er da
vorhat. Stressabbau, glaube ich.
Und von Kleindienst natürlich, er sieht es überragend, aber irgendwie, wie Peter sagt, wenn er einen Zahn zulegt, dann kann er vielleicht mit der Hand hingehen.
Ja, und jetzt kann er auch noch mal ticken lassen von mir, aber langsam würde ich mal anfangen zu springen, mit den Händen einzusetzen. Deswegen hat er Handschuhe an.
Aber ein wunderschönes Tor.
War ein wunderschönes Tor, definitiv. Heute freuen wir uns auf weitere tolle Tore, denn es gibt super Spiele. HSV gegen Dresden, Kiel gegen Schalke haben wir eben schon besprochen. Aue gegen St. Pauli. Ein Wort kurz vom Ex-HSVer, zumindest in offizieller Funktion, Oliver Kreuzer. Gegen Dresden auch ein Euphoriegipfel. Wie geht das aus?
Beide Gewinner des ersten Spieltages. Dresden wird mit viel Selbstvertrauen in Hamburg auftreten. Aber aufgrund der Qualität, denke ich, wird Hamburg das Spiel gewinnen.
Gut, und wären dann vielleicht auch neuer Tabellenführer und würden den KSC ablösen. Wir schauen drauf, das Ganze im Live-Ticker und in der kostenlosen App natürlich auch zu verfolgen. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit. Nächste Woche freuen wir uns nämlich dann auf das Live-Spiel Bremen gegen die Bayern ab 19 Uhr. Und nächsten Sonntag, dann zur gewohnten Doppelpasszeit, feiert Florian König beim Stahlwerk Doppelpass dann sein Debüt. Dann reden wir über den DFB-Pokal, nicht nur über die Bayern, die am Freitag live bei uns spielen, sondern hoffentlich auch über viele Überraschungen. Meine Herren, vielen Dank für die Runde und jetzt weiter viel Spaß. Das war der Doppelpass für die zweite Liga. Große Themen und nach wie vor große Emotionen.